Moin Freunde und willkommen zu einer neuen Folge Flimmerkiste mit Margot, der Film- und Serien-Podcast. Und es ist endlich soweit. The Final Reckoning Mission Impossible ist in den Kinos. Und ich habe ja schon mit Tim vom Monstermythen Vollidioten über Dead Reckoning Part 1 gesprochen. Und heute ist er wieder am Start und jetzt geht's um den finalen Teil der Reihe. Grüß dich, Tim.
Hallo und huch, sagt der Eunuch. Ja. Einen wunderschönen, lieber Marco. Ja, schön mal wieder hier zu sein und mit dir über Mission Impossible zu sprechen. Ist schon länger her, ja, tatsächlich.
Ist ne? schon ein bisschen ja her, schon ist schon ein bisschen her. Sollte ja eigentlich ein Jahr früher kommen, wurde ja dann nochmal verschoben aufs Jahr 2025. Hat uns ja damals auch irrsinnig geärgert, als das so passiert ist. Ob sich das Warten gelohnt hat, das werden wir jetzt in dieser Folge ja so ein bisschen versuchen zu analysieren oder unsere Meinung dazu zu geben.
Auf jeden Fall.
Aber wie, ja?
Auf jeden Fall, auf jeden Fall.
Ja, ja. Wie sehr hast du dich auf den achten Teil gefreut, beziehungsweise in Anführungszeichen Finalen, zumindest laut Promo?
Ich muss dazu sagen, dass der verschoben wurde, habe ich den ganz lange nicht auf dem Schirm gehabt. Also wenn ich nicht gewusst hätte, dass ich sowieso mit dir die Folge aufnehmen möchte, wenn der Film rauskommt, dann hätte ich den überhaupt nicht mehr auf dem Schirm gehabt, sage ich ganz ehrlich. Weil, jetzt von einem mega krassen Hype zu sprechen und ich habe wirklich die Tage gezählt, bis der Film rauskommt, davon kann nicht die Rede sein, sag ich mal, ja. Aber das ist ähnlich wie für mich jetzt hier auch Top Gun Maverick oder so. Wenn so ein Film kommt, dann freue ich mich natürlich auch, dann weiß ich eigentlich auch, der liefert ab. So. Und dann kriegst du das, was du sehen willst, halt einfach. Und ich habe mich da schon drauf gefreut, aber es war jetzt nicht so, dass ich da jetzt die ganze Zeit drauf hingefiebert habe.
Ja, wie war das bei dir? War ich so ein bisschen auch gemischt, muss ich sagen. Also ich habe mich schon drauf gefreut, weil ich natürlich wusste, dass der kommt jetzt im Mai. Ist ja auch, sag ich mal, einer der ersten Blockbuster 2025 auf jeden Fall. Also dieser ganz großen Filme, sage ich jetzt mal.
Ja.
Und es war, glaube ich, auch der neben Thunderbolts, der dann bei mir persönlich Fahrt aufgenommen hat, wo ich mich mit am meisten gefreut habe dieses Jahr drauf. Es kommt zwar natürlich dann im Hochsommer noch 1-2 Filme, aber jetzt nicht von dieser Größenordnung wie Mission Impossible. Und deswegen war ich schon sehr, sehr gespannt, wie der so werden wird. Und war doch erfreut, dann ins Kino zu gehen und mir den zu gucken, auch wenn natürlich die Laufzeit mit fast 3 Stunden wieder, ja, huiuiui. Ja,
da kommen wir gleich noch bestimmt im Einzelnen drauf zu sprechen. Also, es ist wirklich so, ich habe das, ich glaube, ich habe das letzte Mal im Kino, wann war ich das letzte Mal im Kino? Ich glaube, Godzilla Minus One.
Ui, okay, das ist schon ein bisschen her.
Da war ich das letzte Mal im Kino und das ist dann also quasi so die Art und Weise, so der Turnus, wie ich im Kino, wie ich in die Kinos gehe oder was, ja? Also du hast ja jetzt mit deinem Filmpodcast bist du ja viel näher an dieser ganzen Geschichte dran. Wenn wir Filme besprechen im Podcast, dann sind das oft Filme, die die sind halt schon deutlich älter. Also wenn wir da mal einen aktuellen Film besprechen, wie Godzilla Minus One oder die Godzilla-Filme, dann ist das eher eine Seltenheit, ja. Also wenn jetzt der nächste Godzilla rauskommt von Legendary Pictures oder irgendwie sowas, klar sind wir da wieder am Stissel, wenn da irgendwas passiert oder was ähnlich geartetes, dann sind wir dann da. Aber ansonsten ist es eher so ein wir sprechen halt über ältere Dinge. So.
Ja, ist doch völlig in Ordnung. Ich meine, ich versuche ja bei mir da auch so immer ein bisschen eine Mischung zu haben aus neueren und natürlich auch älteren Sachen, weil man jetzt auch nicht jede Woche ins Kino kommt oder so. Aber es gibt schon so einzelne Filme, wo ich sage, okay, die muss ich auf jeden Fall im Kino gucken oder die will ich auf jeden Fall im Kino sehen, sagen wir es mal so. Also ich versuche dann schon mittlerweile auch ein bisschen abzuwägen, der ja, der nein oder so. Weil es ist ja auch mittlerweile auch eine finanzielle Frage, wenn man ins Kino
absolut
geht.
Absolut. Ne? Wobei der Film jetzt, ich glaube, ich habe für den Film jetzt 14 Euro gezahlt. Das ist in Ordnung.
Ja.
Also da sage ich gar nichts. War jetzt nicht 3D, war ganz normal.
Gott sei Dank.
Ich bin eh nicht so ein 3D-Enthusiast, sage ich mal. Mit den 14 Euro kannst du da eigentlich ganz gut gehen. Also da ist eigentlich eher die größere Frechheit, die Getränke und die Naschereien im Kino sind die größere Frechheit, muss ich dazu ganz ehrlich sagen. Ne? Ja. Die kosten dann meistens dann schon irgendwie, bist du schon bei 20 Euro oder so. Also die Naschereien sind teurer als der Film am Ende.
Rechne ich immer locker pro. Also wenn ich alleine ins Kino gehe, ein 20 rechne ich immer. der da weg ist. Wenn man noch irgendwie Popcorn, Nachos oder noch was zu trinken, ist man das auch locker los, glaube ich.
Ja. Du bist ja wahrscheinlich häufiger im Kino. Hast du so eine Kinokarte?
Das ist ein kleines privates Kino, bietet leider mal das nahegelegenste Kino leider nicht an. Ansonsten hätte ich das wahrscheinlich mit Sicherheit, ja.
Das würde sich wahrscheinlich ganz gut rechnen, eigentlich, denke ich mal.
Ja, es gibt ja manche Anbieter, die das machen hier. Also ich glaube schon, wenn man da, hört sich vielleicht am Anfang erstmal viel an, aber wenn man dann wirklich regelmäßig ins Kino geht, also mindestens vielleicht alle 2 Wochen, rechnet sich sowas, glaube ich, schon.
Also ja, alle 2 Wochen, weiß ich nicht. Also ich habe ganz, 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 ganz früher mal mit einem Kollegen, habe ich auf YouTube, braucht ihr auch nicht irgendwie, liebe Hörerinnen und Hörer, gucken oder was, die existieren nicht mehr.
Schade.
Da sind wir wöchentlich ins Kino gegangen, ja. Immer donnerstags zum Männerabend. Und da haben wir dann jede Woche haben wir dann Filme geguckt und haben die Reviews aus dem Auto rausgemacht. Wir haben eine Kamera vorne aufs Armaturenbrett gestellt.
Ja, geil.
Und haben dann vom Autositz aus, du musstest dir über den Ton keine Gedanken machen, das war ein geschlossener Raum, alles irgendwie. Und da haben wir dann unsere Review gemacht, so eine halbe Stunde oder so.
Ja.
Und die haben wir dann hochgeladen und das war immer geil. Und dann eine Woche würde sich so, wenn du wöchentlich gehst, würde sich das mit dieser Flatrate-Card, glaube ich, ganz gut ausgehen. Alle 2 Wochen wird, glaube ich, schwierig.
Okay.
Auch bei den heutigen Preisen mittlerweile.
Ja, ja, gut. Ja, kommt vielleicht ein bisschen drauf an. Ja, das stimmt schon. Aber das erinnert mich auch. Ich glaube, da gibt es auch noch irgendeinen Podcast, der macht das auch so. Der podcastet auch aus dem Auto raus teilweise.
Das wüsste ich jetzt nicht.
Ich gehe mal in die Recherche, aber ich habe da irgendeinen im Kopf, die das auch so gemacht haben. Halt jetzt ohne Bild zumindest damals, als ich den gehört habe. Aber zumindest so, dass die irgendwie aus dem Auto raus gepodcastet haben. Ja, ja.
Wir haben ja richtig mit Bild gemacht und so weiter. Ne?
Ja, das also ist natürlich geil.
Die sind halt, boah, wenn ich mir die angucke, cringet mich das schon hart.
Ja, Herrgott, ne, wir haben alle mal angefangen.
Ja, das cringet mich schon hart, deswegen habe ich die alle offline genommen oder beziehungsweise auf privat,
ja.
Weil das ist dann doch ein bisschen. Naja. Und ich war auch nicht alleine in dem Format und ich habe mit der anderen Person keinen Kontakt mehr und dann da sowas hochzuladen ist natürlich auch immer ein bisschen
schwierig. Ja, muss ein bisschen aufpassen, ja, stimmt schon, ja. So, wie gesagt, Mission Impossible The Final Reckoning jetzt endlich im Kino. Und der Film hatte ja jetzt auch eine besondere Veröffentlichungsweise, denn der ist ja schon seit 17. Mai, also schon fast eine Woche vor offiziellen Kinostart im Kino gelaufen, als Previews. Habe ich ehrlicherweise meinen jetzt gerade in den letzten Jahren, wo ich sehr, sehr aktiv natürlich durch den Podcast ins Kino gehe, so noch nie mitgekriegt, dass ein Film mal so früh vor eigentlichen Kinostart schon läuft. Ist natürlich, muss man auch ehrlicherweise sagen, ein bisschen cheaten, was das erste Startwochenende angeht, weil alle Previews werden ja dann für das Startwochenende mitgezählt. Also könnte jetzt durchaus sein, dass der ein sehr, sehr gutes Startwochenende hat.
Das ist richtig. Ich bin gestern durchs Kino gegangen und habe mal geschaut, was aktuell noch so läuft. Also Thunderbolts ist ja im Kino noch.
Ja, Lilo und Stitch ist jetzt parallel.
Lilo und Stitch. Genau. Was läuft noch? Was habe ich denn noch gesehen? Ballerina?
Ja, der kommt erst noch.
Oder der kommt erst noch? Okay. Der
kommt erst Anfang Juni, ja.
Ja, möglicherweise haben sie das absichtlich gemacht, weil die Woche später vielleicht stärkere Film-Releases gewesen wären. Machen wir eine Woche vorher.
Ja, so. ich meine, es sei ja dem Film auch gegönnt, aber ich habe das so ehrlicherweise in den letzten Jahren, also dass man Filmtag früher läuft, ja. Aber fast eine Woche schon früher, das ist mir noch nie so wirklich aufgefallen. Aber ist ja okay. Also, warum nicht? Vielleicht haben sie aus dem schlechten Startwochenende, was sie damals gewählt haben für Dead Reckoning, das war ja vor Barbenheimer, eine Woche vor Barbenheimer.
Barbenheimer ist auch schön.
vielleicht haben sie da ein bisschen draus gelernt und haben gesagt, okay, da versuchen wir so viel wie möglich im Vorfeld schon mitzunehmen. Sei ja auch Tom Cruise und der Mission Impossible-Reihe gegönnt, wenn sie es so machen, ist ja völlig in Ordnung.
Wie ist so deine Prognose, sag ich mal, für die Einspielergebnisse? Ich glaube, Dead Reckoning 1, Part 1, hatte ja, glaube ich, 650 Millionen eingespielt oder was, sowas in diese Richtung, glaube ich. Wenn mich nicht alles täuscht und ich das richtig im Gedächtnisprotokoll habe, der Film davor war, glaube ich, mit 350 oder 400 Millionen deutlich schwächer, meine ich. Du müsstest das vielleicht mal cross-checken oder so, nicht, dass
also
ich irgendwie Blödsinn
erzähle. Also die Zahl habe ich jetzt nicht im Kopf, aber Fallout war, glaube ich, der umsatzstärkste der Reihe.
Mhm.
Also der hat, glaube ich, müsste so wahrscheinlich um die 800 Millionen oder sowas eingespielt haben. Also der war schon sehr, sehr stark. Dead Reckoning war, wenn mich nicht alles täuscht, so im 700, 800 Millionen Bereich. Okay. Also es war gerade so mit Produktionskosten. Also man sagt ja immer so, das Doppelte, was die Filme gekostet haben, war so Break-Even, also plus minus null.
Ja.
Man muss natürlich auch dazu sagen, gerade wenn Filme in Großbritannien gedreht werden, gibt es da viele Steuererleichterungen. Also wenn man da wahrscheinlich ein bisschen genauer auf die Zahlen-Expertise geht, machen die wahrscheinlich trotz dessen letzten Endes schon noch Gewinn.
Ja.
Aber der Film jetzt, also Final Reckoning, soll ja mutmaßlich 400 Millionen gekostet haben.
Würde ich schon so sehen.
Also kann man ja bei Mission Impossible auch immer nie so genau sagen, wie viel es tatsächlich ist. Also wie gesagt, das Doppelte müsste man rechnen. Also ich hoffe es einfach für ihn, dass er so um die 800 Millionen dann auch einspielt. Weil es wäre jetzt auch irgendwie blöd, wenn es jetzt in Anführungszeichen vielleicht wirklich ein finaler Film sein könnte oder sollte, wenn der jetzt nicht irgendwie auch einen gewissen Erfolg zu verzeichnen hat, sage ich jetzt mal.
Ja, sind wir mal ehrlich. Guck mal, was alleine der Cast an Geld wahrscheinlich verschluckt hat. Wenn wir uns die ganzen Effekte angucken, die der Film geboten hat und alles, da muss ich ganz ehrlich sagen, ja, der muss schon abliefern, damit der kein Flop wird. Also damit der zumindest ein Break-Even bekommt und vielleicht noch ein paar Dollar oben drauf legt, ne? Denke ich auch. Also so bin ich auch so auf deiner Spur, so 800, 850 Millionen wird er schon einspielen müssen.
Ja, also bei dem letzten war es halt einfach so, der war halt total unglücklich gewählt, weil wie gesagt, die Woche später lief ja dann Oppenheimer und Barbie in die Kinos. Also
ja,
das haben wir, glaube ich, auch sogar damals auch im Podcast gesagt, warum sie den nicht nochmal irgendwie nach vorne oder nach hinten verschoben haben. Also
Kann sein, ja.
Weil da war ja im Vorfeld schon klar, dass das wahrscheinlich gerade mit Barbie ein großer Hype werden soll. Ich denke mal, hier wird es ein bisschen anders laufen. Lilo und Stitch sehe ich jetzt nicht so wirklich als Gefahr für Mission Impossible, weil es ja schon eigentlich ein komplett anderer Film ist, deswegen denke ich mal.
Ja,
nicht,
und es ist halt Disney gerade, ne? Also die Leute haben ja wirklich, wirklich, wirklich das Vertrauen in Disney halt auch irgendwo, sag ich mal, verloren in letzter Zeit, sag ich mal, in den letzten Jahren so ein bisschen.
Ja, obwohl natürlich Sachen, so Animationsfilme laufen natürlich immer, ne? Also, weil du halt einfach durch Eltern, Kinder hast du halt einfach locker immer mindestens zwei, drei Leute, die ins Kino gehen, und bei so Filmen wie Mission Impossible kann es sein, oftmals, dass Leute alleine oder als Pärchen nur maximal reingehen. Also, naja, es ist ja sowieso. Aber ich hoffe wirklich, dass der Film zumindest finanziell ein Erfolg wird, dass der nochmal der Reihe vielleicht einen Push geben kann. Ist ja dann auch vielleicht für die Fortführung der ganzen Saga, sage ich jetzt mal, auch wichtig, dass man da jetzt ordentlich Umsatz generiert.
Ja, zumindest haben sie ja jetzt neue Rekruten und Benji darf ja jetzt den Teamleader machen, so in diese Richtung. Also ich weiß nicht, unter Umständen, wenn das nicht der letzte gewesen ist, haben sie vielleicht ja ein bisschen was vorbereitet, sodass man darauf referenzieren kann auf potenzielle Nachfolgetitel oder irgendwie sowas, ne?
Ja, wir sind gespannt. Also ist alles relativ offen.
Ja.
Ja, der Film ist ja mehr oder weniger eigentlich eine direkte Fortsetzung des siebten Teils. Also hat sich ja während der Promo dann geändert von Dead Reckoning Part 2 zu The Final Reckoning.
Ja.
Warum auch immer, vielleicht ja, war das Tom Cruise Idee, ich habe keine Ahnung. Also inhaltlich ist er im Prinzip eine direkte Fortsetzung. Es geht immer noch um die Entität, um eine künstliche Intelligenz, die mittlerweile die ganzen Kernwaffen der Welt nach und nach unter ihre Kontrolle bringt und kurz davor steht auch die restlichen, ich glaube drei waren es noch, ne? Ich glaube China, Russland.
Vier waren es, glaube ich, noch.
Oder vier.
Erst zu Anfang war England und Irland hatten noch Kontrolle, China hatte noch Kontrolle, Russland und Amerika.
Genau.
Und zuerst ist dann England rausgeflogen, dann war es, glaube ich, China, dann Russland und zum Schluss hatte, glaube ich, dann Amerika oder umgekehrt Russland und China.
Ja,
und
USA
dann
waren die letzten quasi.
Genau, ja, die hatten dann die letzten, ja.
Und letzten Endes geht es im Prinzip darum, dass Ethan Hunt und sein Team den Plan haben, zumindest die Entität in Gewahrsam zu nehmen, quasi aus dem Internet zu entfernen, damit sie keinen Zugriff mehr auf diese Kernwaffen hat und nicht die ganze Erde zerstören kann, weil im Prinzip hast du diese Dilemmen, also entweder jagen sich die Staaten gegenseitig die Atombomben um die Ohren oder die Entität macht's, also letzten Endes.
Genau.
Sie werden abgefeuert und Ethan Hunt steht halt in der Mitte und versucht das halt zu verhindern. Und es geht natürlich auch grundsätzlich um die Frage, wenn man denn der Entität habhaft wird, sollte die einem Land dienen oder sollte man das
Sollte man die vernichten. Vernichten, oder genau. Wegsperren, vernichten. Also ich fand ganz schön diesen psychologischen Aspekt da zur Mitte des Films hin, wo die Atomwaffenarsenale nach und nach ausgeschaltet wurden und Amerika dann sich entscheiden sollte quasi. Also entweder machen wir das jetzt so, dass wir um einen atomaren Krieg zu verhindern oder um atomaren Katastrophen zu verhindern, dass wir jetzt ich glaube, 8 waren es, Atommächte mit einem Erstschlag bombardieren, sozusagen, dann sind die Opfer halt so und so groß. Und als Goodwill sollte dann ja auch noch irgendwie eine eigene Stadt bombardiert werden. Ja, das fand ich auch krass. Ja. Das fand ich auch krass, so immer so dieser psychologische Aspekt. Sollen wir jetzt einen Atomschlag vorbereiten, bevor wir die Kontrolle über unsere Arsenale verlieren und dann sowieso alle bombardiert werden und quasi die Erde ausgelöscht wird unter genau. diesem Aspekt. Ich fand diesen Aspekt nicht schlecht, muss ich sagen.
Ja, der war schon gut. Weil es ja irgendwie drum ging, man hätte ja auch einfach diese ganzen Atomwaffen offline nehmen können, dann hätte ja die KI auch nichts machen können. Aber genau. Weil dann hat halt jeder Staat vor dem anderen Angst gehabt, entweder feuert der sie dann ab oder halt die KI. Ne?
Genau.
Also, und das war halt genau das Dilemma, vor das man gestellt wird. Und Ethan Hunt muss halt versuchen, die Welt halt zu retten, was das Ganze angeht. Und ja, das ist im Prinzip eigentlich die Geschichte. Also um mehr letzten Endes geht's nicht. Also ich habe irgendwie so ein Déjà-vu zu Teil 7, weil da haben wir, glaube ich, auch schon gesprochen, dass die Story gar nicht so überschwänglich groß ist, aber halt schon natürlich große Auswirkungen auf die Welt hat, ne?
Es passiert einfach super viel in den Filmen. Gerade jetzt auch der Film, müssen wir unbedingt auf jeden Fall kurz noch drüber sprechen, 170 Minuten. In den 170 Minuten, da passiert so unfassbar viel in dem Film, aber grundsätzlich, wenn du die Story pitchen wollen würdest, so ein Elevator-Pitch, könntest du mit dieser Story definitiv machen. Also für alle, die das vielleicht nicht kennen, so ein Elevator-Pitch ist halt einfach über die Dauer einer Aufzugfahrt müsstest du versuchen, die Idee zu erzählen, um die einem Produzenten zu verkaufen oder einem Studio. Ja. So, und das wäre definitiv möglich.
Ja.
Im Großen und Ganzen.
Vor allem, weil wir ja im Prinzip die Story, es ist ja eine Fortführung aus dem 7. Teil. Also es ist ja jetzt nicht so, dass wir jetzt hier eine komplett neue Geschichte haben. Die Story wird ja einfach weitererzählt.
Ja.
Und wir sehen, also im Prinzip wird ja im 7. Teil schon alles gesagt, was wir jetzt hier auch schon erfahren, sage ich jetzt mal. Und that's it. Das ist es dann halt. Also und Ethan Hunt macht sich halt auf die Reise, diesen originären Code der Entität zu bergen. Das wissen wir auch schon aus dem vorherigen Teil, weil sie nur mit dem der Entität habhaft werden können. Also anders wird's halt nichts. Und
genau.
Das ist das, was wir halt in diesem Film sehen.
Ja, und dann setzt der Film eigentlich auch direkt dann da an, quasi. Ne? Das, du siehst halt quasi direkt am Anfang Ethan, der so nachdenklich irgendwie der schiebt so eine VHS-Kassette rein, fand ich übrigens auch schön, weil ich glaube, da haben die sich Gedanken drüber gemacht, weil die wollten ein analoges Gerät verwenden. Okay, also die haben sich da wahrscheinlich schon Gedanken drüber gemacht. Der schob halt irgendwie so eine VHS-Kassette in so einen Videorekorder rein und drückte dann auf Play und dann hat die Präsidentin, glaube ich, zu ihm gesprochen und so weiter.
Erica Sloan, genau.
Ja, sie sind der wertvollste Agent, pipapo und so weiter. Aber wir brauchen, sie müssen jetzt nochmal dieser eine Mann sein, sie müssen jetzt irgendwie hier Vollgas geben, die Welt retten, bla. Und da siehst du ja dann auch, das war ja so ein Ding, wo ich einen Call gemacht habe in der letzten Aufnahme zu Mission Impossible Dead Reckoning Part 1, dass Ilsa gar nicht tot wäre.
Mhm.
Da erinnerst du dich?
Ja, ja, ich
habe das wäre jetzt, pass mal auf, im nächsten Teil geht das so los, die liegt dann auch irgendwie dann im Krankenhaus schwer verletzt und so weiter. Nein, die haben es tatsächlich so gemacht, dass sie Ilsa im Dead Reckoning Part 1, die ist halt da gestorben und Ethan trauert jetzt um sie quasi und wohl auch, ich weiß nicht, ob man jetzt mitkriegt, wie lange oder so, aber irgendwie berappelt er sich dann durch dieses Video von der Präsidentin und besucht ja dann Benji und
Lusa,
genau, und dann, ja, wie geht's weiter? Ja, wir müssen Gabriel finden. Und dann geht's dann halt weiter, die müssen dann halt Gabriel finden, sozusagen, ne? Und dann, um, ja, sozusagen.
Dass er sie zur Entität quasi führt. Ja,
ja, genau. Und da setzt der ganze Krempel an. Schön finde ich tatsächlich auch, dass ihm dann Gabriel dann noch irgendwie erzählt, da gibt's ja dann so eine Cross-Referenz auf Mission Impossible 3. So, ja. das fand ich schön. Die haben da so ein bisschen wir haben jetzt Dead Reckoning Part 1 und The Final Reckoning als direkte Nachfolgefilme so, aber es wurde jetzt natürlich versucht, die alten Filme vielleicht noch mit so reinzunehmen, weil die alten Filme, die waren ja immer irgendwie standalone so ein bisschen, ne?
Das ist richtig.
So, und dass da so zurückreferenziert wurde und ja, das, was du da damals gemacht hast, das war ja gar nicht das, das war ja was ganz was anderes, ne?
Ja.
Das fand ich stark.
Ja, also, ja, gebe ich dir, das sehe ich auch so. Also, ich finde zwar so diese Referenz auf den dritten Teil, die fand ich schon ein bisschen, ja, also nicht findest mit dem Hammer, aber das musst du schon wollen, dass du das akzeptierst, sage ich jetzt mal so. Da fand ich halt diesen Rückbezug zu Teil 1, da kehrt ja eine Figur zurück jetzt in diesem Film. Das fand ich besser gelöst, aber ist okay. Also kann man schon so machen. Also ich meine, letzten Endes, die James-Bond-Reihe hat es ja auch so gemacht jetzt mit den Daniel Craig-Bonds. Die haben ja quasi dann auch in seinem letzten alle zusammengeführt. Und das ist ja völlig in Ordnung. Also es kam für mich nur mit dieser Hasenpfote ein bisschen, dachte mir schon, ja, komm, ne? Ja, aber okay, es kann man schon machen. Es passt schon.
Grundsätzlich haben die ja viele Szenen auch aus den alten Filmen nochmal verwurstet.
Ja, gerade in der ersten Stunde wirst du ja sehr, sehr oft mit den alten Teilen bombardiert. Also allein schon in dieser VHS-Videosequenz, da werden ja so viele Szenen aus den vorangegangenen Filmen, also aus jedem im Prinzip eingestreut.
Ja.
Als Erica Sloan, die war ja am 6. noch CIA-Chefin, jetzt ist sie Präsidentin der USA, die ja halt Ethan bittet hier um Hilfe. Und ich muss aber auch ehrlicherweise sagen, ich weiß nicht, wie es dir ging. Ich hatte schon, also ich habe jetzt nicht auf die Uhr geguckt, weil ich das Handy alles aus hatte im Kino, aber ich fand schon so die erste Stunde ein bisschen, ja, da hat mir so ein bisschen der Drive gefehlt. Also die fand ich schon sehr, sehr mit Erzählung und Input ganz schön vollgestopft, weil wir ja eigentlich ja wussten, was Phase ist aus dem vorangegangenen Teil. Ne? Also
ja,
fand ich ein bisschen schwierig, sage ich jetzt.
Würde ich zustimmen, tatsächlich. Die erste Stunde war ein bisschen zäh. Da wurde halt im Prinzip der Build-up geschaffen für, sag ich mal, die letzten anderthalb Stunden. So.
Ja, es ist so.
Quasi Luther da irgendwie, der dann da irgendwie auch bei der Bombenexplosion stirbt, was ich übrigens für den Film total scheiße finde.
Ja, also das fand ich, also in dem Moment, wo das passiert ist, also wo ich mir, also wo man das so gesehen hat, also Spoiler, wie gesagt, wenn der den Film noch nicht gesehen hat, aber das fand ich so, also nicht lieblos, aber so einfach, also dafür, dass der in den ganzen Filmen davor irgendwelche Bomben immer wieder entschärft hat und jetzt sagt man ja, okay, so ist er raus. Und vor allem hatte ich auch das Gefühl, dass bei dieser Sequenz auch wieder ganz viel gefehlt hat, weil man hat ja gesehen, er hat eine Krankenschwester, er liegt im Krankenbett. Es wird ja null erwähnt, was er hat, also dass er krank ist oder irgendwie so ist. Also da gehe ich ganz stark davon aus, dass da eigentlich noch mindestens eine Szene oder zwei Szenen irgendwie gab, wo das erklärt wird, was er jetzt hat oder sowas. Weil ich
glaube, aus dem letzten Teil hat man das nicht mitgekriegt, ne?
Nee, da sagt er ja einfach nur, er geht weg, weil er halt was braucht, weil das war ja in dem Moment so, dass die Entität halt quasi auch über Funk und so mit deren Stimme und so gesprochen hat. Und da hat er ja gesagt, er muss weggehen, er muss sich irgendwo einschließen, weil da darf nichts von außen rankommen. Und da wurde nie irgendwas erwähnt und auch jetzt in dem Film nicht, was er hat. Also weil man halt dieses Krankenbett sieht, es ist ein Tropf daneben. Es ist dann auch eine Schwester, stimmt, die auch einfach offscreen getötet wird von Gabriel. Ne, da sieht man dann auch nur einfach das Blut so runtertropfen und so. Und da habe ich mir so gedacht, ja, da fehlt doch irgendwas. Also wahrscheinlich haben sie es weggeschnitten bei 3 Stunden Film.
Ja.
Aber da hätten wir halt einfach mal eine kurze Erklärung. Also, und wenn Benji gesagt hätte, ja, Lusa leidet an XY.
Irgendwas. Ne? Genau, wenn du nur eine ein kleiner Hinweis.
Ja, was weiß ich, also er kommt, also Benji kommt ja mit Ethan dann dorthin, wenn er so vorhang gesagt hätte, ja, wunder dich nicht, er hat das und das, wir wissen nicht mehr, wie lange er noch hat oder sowas. Oder irgendwie sowas in der Art. Ne? Also, und da kam aber gar nichts. Das fand ich echt ein bisschen schade, weil wenn man mal überlegt, wegen Rams, der ja Loser spielt, der ist neben Tom Cruise der Einzige, der in jedem Teil mit dabei war.
Ja.
Genau. Und also das ist wirklich das die Urgesteine der Reihe, ne? Also und das fand ich schon ein bisschen sehr einfach, wie man ihn da rausgestrichen hat.
Ja, ich fand auch die erste Stunde, ich weiß nicht, wie dir das gegangen ist, ich fand die unheimlich komprimiert. Also das, was in den letzten anderthalb Stunden oder so alles ausgespielt wurde an Szenen, an langen Verfolgungsjagden, an die unfassbar lange Szene auf dieser kleinen Insel, hier St. Matthew Island oder was, wie die da gegeneinander kämpfen, das, wo ich gesagt habe, boah, komm, ey, wann endet diese Szene? Hab ich mir einfach nur gedacht. Ja, war die erste Stunde so super komprimiert, es ist super viel passiert, einfach dies, das, das, das und dann irgendwann hinter hat sich das ein bisschen auseinandergezogen. Mhm. Weiß nicht, wie dir das vorgekommen ist. Also ich fand es sehr, sehr gestaucht am Anfang.
Ja, wie gesagt, also für mich war es halt so, ich fand es halt so, ich meine, klar, ich kann es verstehen, dass man das sagt, okay, wir brauchen diesen Aufbau, um die Leute abzuholen, die vielleicht den siebten nicht nochmal gesehen haben.
Okay, dann schaue ich mir doch nicht den letzten, also ganz ehrlich.
Aber gut, das ist in Hollywood heutzutage so, da muss alles irgendwie nochmal erklärt werden und sowas. Ja. Aber ich fand es halt einfach nicht dynamisch genug eingearbeitet. Also da haben einfach die Vorgängerfilme, die haben das viel, viel besser gelöst. Du hattest auch nicht eine Action-Szene in dieser ersten Stunde. Also wenn man mal vielleicht die Rennszene von Ethan durch London mal abzieht. Aber das haben halt die anderen Filme alle gehabt. Da gab es immer zur Auflockerung am Anfang irgendwie zwischendrin noch mal eine Action-Szene. Hattest du hier gar nicht. Und so viel Erklärung, teilweise auch unlogisch, wenn sie nämlich wissen, dass Lucer diesen Stick baut, wo die Entität drauf gefangen werden kann. Und halt auch diese Giftpille, also diesen Stick, den Ethan unbedingt braucht. Warum lässt man den bei einem jetzt offensichtlich kranken Loser alleine, obwohl er mit seinem Team zusammen irgendwie Gabriel sucht. Also dann nehme ich doch diesen blöden Stick oder diese blöde Giftpille mit.
Naja, also, dem Kittredge hättest du sie sowieso nicht gegeben.
Ja, also das und dass dann Gabriel so leicht dem Ganzen habhaft wird, da habe ich also gedacht, alle Leute, also das ist schon so, also nicht konstruiert, aber schon haben sie sich schon ein bisschen einfach gemacht, um die Bedrohung aufzubauen. Weil es stellt sich ja dann auch heraus, dass die Entität Gabriel hat fallen lassen nach dem Ende vom Teil 7, weil er ja den Schlüssel dann nicht mehr hatte.
Ja, das wird dann in dieser komischen, das ist doch hier so eine komische Box, wo Ethan sich dann reinlegt.
Diese wie so eine Taucher-Maske, wo er dann quasi Kontakt mit der Entität aufnimmt. Und
genau, ja. Genau. Und er dann da irgendwie verschiedene Versionen der Zukunft sieht, das fand ich auch irgendwie weird. So,
ja gut, da habe ich mir auch schon damals im Trailer gedacht, okay, das wird wahrscheinlich irgendeine Vision oder irgendwas sein.
Fand ich auch irgendwie weird. Also ja, die Entität mag zwar super mächtig sein und sich, was weiß ich, was habhaft machen da, Atomwaffenarsenale etc. und irgendwie auch Schachzüge vorherahnen können, aber visuell dargestellt, oder ich weiß gar nicht, ob es visuell ist oder ihm in den Kopf, die Bilder in den Kopf
würde ich jetzt so behaupten, ja, doch.
Das fand ich schon wild, ne? Also das war eine komische Sache. So.
Ja, und allgemein dann, auch, was man mit Figuren gemacht hat. Ich finde, viele Figuren hätte es da gar nicht gebraucht in dem Film. Weil er rettet ja quasi auch zu Beginn zusammen mit Benji Paris, also die eigentlich die Assistentin von Gabriel im siebten Teil,
ja.
Ne, die ihn ja am Ende rettet in dieser Zugszene. Genau. Die befreit er ja aus dem Gefängnis. Aber warum?
Also ich gehe mal davon aus, dass das denselben Hintergrund hat wie mit Grace. Dass irgendjemand sich bei ihr meldet und ihr die Frage stellt. Ne?
Ja.
So, also im Prinzip wird sie ja quasi ein IMF-Rekrut oder irgendwie sowas. Ne? Also welche Frisur, wollte ich gerade sagen, welche Figur ich total unnötig fand, tatsächlich, war Jim Phelps Jr. Den fand ich.
Ja, gut, also das kam auch komplett aus dem Nichts.
Ja, das fand ich, also wenn der, ja, das war komplett aus random, aus dem Nichts.
Hätte man
kommen.
Auch gar nicht, vor allem, es wird ja auch nichts mitgemacht oder sowas. Also, eben. Ne, wenn man dann irgendwann gesagt hätte, okay, wir machen so eine Konstellation, wie wir es im ersten Teil haben, dass der Teamleiter ist, bliblablub und Isenhahn arbeitet, aber es wird ja nichts draus gemacht. Ne, hätte man das eben. Einfach so im Raum stehen lassen, dass er halt einfach dieser Briggs ist, was er gesagt hat, wäre es doch gut gewesen. Also warum macht man diesen Rückbezug jetzt zu Jim Phelps aus dem ersten Teil? Hä?
Absolut, also, der war eigentlich unnötig. Also über die Notwendigkeit des Charakters, Briggs heißt er, glaube ich, ne? Über die Notwendigkeit des Charakters kann man sich vielleicht noch streiten. Der hatte ja, sag ich mal, war der nicht in Reckoning Part 1, irgendwie ein Polizist einfach nur, ein Detective oder so. Der gehörte ja nicht zu der Spezialeinheit oder so. Da war ja einfach nur, glaube ich, irgendein Detective bei der Polizei oder
ja,
was. Ne?
Ja, irgendwie auch, also zumindest hier mit dem anderen, mit Degas, der ja dann auch in Ethans Team wechselt, quasi genau. Nach diesem Versuch, Paris zu retten, also die Pom Clemente-Figur. Was auch so mir nichts, dir nichts passiert. Also da dachte ich mir auch so in dem Moment, Ethan sagt einfach nur zu ihm, ja, du musst uns vertrauen, wir sind die Guten. Ja, alles klar. Also, okay. Oder ich glaube, er sagt noch nicht mal was und dann einfach Schnitt, nächste Szene, ist er einfach mit dabei und habe mir so gedacht, hä?
Ja, warum? das war auch alles sehr, wie gesagt, das war am Anfang alles sehr gerusht, fand ich. Also ich glaube, der Film, da waren einige Szenen drin, in der Ursprungsfassung, die sind halt irgendwie auf dem Cutting Room Floor gelandet, die deutlich mehr Kontext geschaffen hätten.
Ja.
Die am Anfang, die guckst du so weg, natürlich, aber das sind dann jetzt eben so Dinge, da reden dann in Anführungsstriche Reviewer oder Filmenthusiasten halt einfach drüber, die du guckst als erfahrener Film-Junkie, sag ich mal, guckst du über so eine Dinge nicht weg, Du siehst Plotlöcher und du weißt sie zu benennen. Das ist, wenn du sowas nicht häufig machst, dann guckst du dir einfach nur einen Film an. Du guckst so eine Szene.
Ja, logisch. So, das ne? ist klar.
Und ich finde, das war alles schon out of nowhere so ein bisschen.
Ja, also wenn man sich ein bisschen intensiver damit auseinandersetzt, hat man sich schon gefragt, hä? Warum? Wieso?
Ja, ja.
Ne? Und vor allem, wir haben ja dann quasi die Szene, dass sich ja Ethan stellt, nachdem Lucer ja durch die Bombe getötet worden ist.
Genau.
Und quasi dann von seiner Regierung gefangen genommen wird. Und aber letzten Endes ist er ja an demselben Punkt wie zu Beginn des Films, weil die Präsidentin sagt ja zu ihm, ja, sie müssen das jetzt für uns tun, weil das ist die einzigste Möglichkeit. Und das ist ihm ja im Vorfeld auch schon klar, dass er der Einzige ist, der das tun kann. Und er kriegt das ja auch von allen Seiten gesagt. Er kriegt das ja von Grace gesagt, er kriegt das von Benji gesagt. Es sagt ja jeder.
Was hat sich nach Luthers Tod daran geändert?
Ja, also
nichts. Also eigentlich hättest du eine halbe Stunde Film kürzen können.
So, ja, keine also Ahnung, die erste so, Stunde hätte man locker in 10 Minuten, 15 Minuten verpacken können. Und dann hätte es gereicht. Also, und dann kriegt er ja quasi diesen Freifahrtschein von der Präsidentin. Und das war für mich auch der Punkt, als er dann wo er denkt, wo der Standort dieses U-Boots ist, wo er hin will, also bei dem Flugzeugträger, dachte ich mir, okay, das ist jetzt der Punkt, jetzt wird's zum Mission Impossible-Film.
Ja, ich fand, lass uns mal kurz eine Szene noch zurückgehen, die fand ich halt stark,
okay.
wo er quasi bei der Präsidentin saß und
so,
ich brauche einen Flugzeugträger und ich brauche alle Leute, die mir gehorchen und ich brauche dies, das, jenes und die Präsidentin dann so,
okay.
Okay. Der Stab von der Präsidentin. So.
Ja, gut. Ja, die war schon geil. Ja, aber ich sag ja, und dann hat er ja 72 Stunden Zeit,
ja.
Weil das dann der Zeitpunkt wäre, wenn die Entität dann auch die letzten Kernarsenale quasi übernimmt.
Ja, ich fand quasi, also ich habe immer Probleme damit in Filmen tatsächlich. Das ist ein eigenes Bauchi von mir. Weiß nicht, wie dir das geht oder deinen Hörerinnen und Hörern. Ich kann es eigentlich nicht haben, wenn im Film zu oft künstlich Druck aufgebaut wird. In Form von Timern. Ja, wir haben jetzt hier ich glaube, zwei Bomben gehabt. Einmal den großen 72-Stunden-Countdown. Dann hast du noch das am Ende mit dem Timing gehabt, wo ein Grace dann, genau, mit dem Wimpernschlag. Also.
Ja, das wird mir halt einfach zu oft erwähnt. Also, wenn man das mal sagt, ist das ja okay. Aber es wird ja, wir haben nur einen Wimpernschlagzeit.
Es ist, ich mag
ich habe das schon verstanden, dass das ganze Ding knapp ist, aber ihr müsst das jetzt nicht so on the nose. Und das muss ich ganz ehrlich sagen, das hat mir auch zum Beginn schon, als Grace das erste Mal auftaucht und da dem anderen Typen da irgendwie die Waffen stiehlt und sagen, so, ja, Ethan, du bist der Einzige, der das kann. Und da dachte ich mir so, oh, Leute, jetzt schiebt dann so schon so in eine fast schon Superhelden-Richtung, dass er ist der Einzige, der uns. Ich meine, klar, er ist immer der Einzige, der die Welt retten kann, aber baut's doch nicht gleich am Anfang so auf, ne? Macht halt erstmal ein bisschen, lasst doch erstmal den Film ein bisschen atmen. Ja. Und das war mir einfach auch ein bisschen zu on the nose. Und er löst sich, finde ich, davon dann wirklich in dem Moment, als Ethan da aus dem Hubschrauber da ins Meer springt. Da, finde ich, da wird's wirklich zu einem reinen Mission Impossible-Film.
Absolut.
Weil du dann halt auch eine Aufteilung hast, das restliche Team hat eine Aufgabe, er hat eine Aufgabe. Und dann.
Das fand ich sogar stark gemacht.
Und dann geht's erst richtig los, weil gerade in der ersten Stunde fand ich, waren halt die Nebenfiguren total verschenkt.
Ja, das fand ich sogar sehr, sehr stark, dass es einen A- und B-Plot gab, der sogar ganz gut erzählt wurde und untereinander gut miteinander funktioniert hat. Wobei der Film ja in sich selbst sich ja aufs Korn dabei nimmt, wir sollen auf einer Fläche von was weiß ich wie viel Millionen Quadratkilometern zur selben Zeit am selben Ort
sein. Das wird das ja erwähnt, ja. Grace erwähnt das ja.
Das finde ich schön, dass der Film sich an der Stelle ein bisschen selbst aufs Korn nimmt und Ethan sagt einfach nur, ja, das ist mein Plan.
Das ist unser Plan, ich witzig.
Ja. Cool fand ich auch, dass dann irgendwie hier so die, also das fand ich auch nicht zu konstruiert, dass Ethan dann tatsächlich die Kontrolle oder beziehungsweise die Hilfe des Flugzeugträgers bekommen hat, weil er scheinbar die Präsidentin da irgendwie 19. Mai 1999 oder sowas auf diesen Zettel geschrieben hat und dann mit so einem Wachsstempel das Ding versiegelt hat sozusagen und es dann Ethan in die Hand gedrückt hat und Ethan drückte es ja dann der Kommandantin des Flugzeugträgers in die Hand. Sie machte es auf und wusste sofort, sie muss eigentlich seinem Wunsch nachkommen, weil ansonsten vermutlich etwas passiert, was sie schon in der Vergangenheit an diesem Datum einmal bereut hat, nämlich auf volles Risiko zu gehen. Das fand ich stark.
Ja, das auf jeden Fall. Das auf jeden Fall. Also das hat man schon irgendwie gut rübergebracht. Das stimmt. Also vor allem, dass man dann halt auch dadurch, dass er den Weg in dieses U-Boot gefunden hat, weil er ja dann zur Sevastopol wollte und dort halt quasi diesen Originalcode, diese Originalfestplatte brauchte für die, damit sie die Entität quasi anlocken und halt ausschalten können quasi. Ne? Und das fand ich schon an sich schon gut gemacht. Ja, also wie gesagt, das ist halt für mich der Moment auch, sage ich jetzt mal, wo das Ganze so ins Rollen kommt. Da hatte ich wirklich hier so voll on Mission Impossible Vibes. Ich dachte, jetzt ist er da, wo er sein möchte.
Und da wurde es auch, ab da wurde halt die Action auch absolut, also ich würde nicht sagen hanebüchend, aber, aber Mission Impossible-esque quasi.
Ja,
ne?
auf jeden Fall. Ja.
Das fing ja schon an mit dem, er springt halt einfach von dem Hubschrauber runter, einfach ins Meer, ohne zu wissen, ob das U-Boot ihn aufnehmen würde. Ne?
Ah, fand ich aber eine coole Szene, dann als diese Wellenbewegung, auf einmal sind die Taucher da und dann nochmal einer und dann hier bekommt er hier die Luft und wird dann ins U-Boot gebracht und sowas. Das fand ich schon geil inszeniert. Dann parallel dazu hast du ja schon gesagt, sein Team, was auf St. Matthews ist, um dort halt die Koordinaten zu bekommen, sage ich jetzt mal. Da haben sie ja dann diese Figur aus Teil 1 wieder eingebaut, den wir ja kennen aus dem Raum, wo Ethan damals die Knockliste geklaut hat. Ne? Also diesen, wie heißt er, Dunlow.
Dunlow, ja, genau.
Also
genau,
da
ja.
Muss ich wirklich sagen, also ich habe es mir schon fast gedacht, weil wenn man im Trailer nämlich ganz kurz aufgepasst hat, gibt es nämlich einen Satz, der da gesagt wird, und der hatte eine andere Stimme wie die anderen. Da dachte ich, holen Sie ihn vielleicht zurück, weil ich habe sofort so, als es so um Arktis ging, dann so, Ja, Moment mal, da war doch einer, der in die Arktis musste hier, das haben sie
ja... Ja, aber das wurde nur in einem Nebensatz irgendwie, genau, das wurde in einem Nebensatz, ja, irgendwo gesagt, wir haben ihn in die Arktis versetzt.
Ja, ja, das sagt ja Kittredge im ersten Teil, und was ist mit ihm? Ja, den schicken sie in die Arktis, seine Sachen schicken wir ihm hinterher.
Und 7 Teile später triffst du den in der Arktis.
Aber ich muss sagen, den haben sie wirklich mit seiner Frau wunderbar eingebaut, ich hab's gefeiert.
Auf jeden Fall.
Ich hab's gefeiert, und vor allem, weil es halt auch mal... ein Auftritt war, der jetzt nicht einfach nur so für 10 Sekunden mal ein Bild und dann ist er wieder weg. Der hatte halt auch eine Funktion, der hatte auch eine Aufgabe. Fall. Und das fand ich ganz gut, dass sie ihn eingebaut haben.
Geil fand ich, als die angelegt haben, das Team um Benji so, ne, wo er dann da auf das Haus zugelaufen ist. Passt auf, hier sind was weiß ich wie viele Agenten, schwer bewaffnet und keine Ahnung. Und jeder will versuchen, mit so psychologischen Tricks irgendwie rauszufinden. Pipapo, passt auf, überlasst mir das Reden. Und er klopft und dann guckt da so eine süße kleine Frau aus der Tür raus. Ja. Und dann geht die rein, alles sieht aus so total gemütlich und so, ne? So ein schönes Hütchen und alles so, hä?
Ah, herrlich.
Das fand ich auch schön.
Ja, das war super, das war super. Also wie gesagt, das hat mir gut gefallen, wie sie ihn da eingebaut haben. Ja, hat endlich auch mal ein paar Szenen mehr als im ersten Teil, wo er nur im Papierbock kotzt und dann an dieses Computerterminal geht. Also fand ich schön, dass man ihn da nochmal gesehen hat.
Ja, dann waren die Russen ja schon da, quasi. Also die wollten ja die Koordinaten.
Ja, weil die auch noch eine Version des Schlüssels hatten, genau.
Die haben vermutet, dass diese Station auf dieser St. Matthews Island, dass die theoretisch, 2012 war es, glaube ich, den Untergang der Sevastopol irgendwie aufgenommen haben könnte, um dann die Koordinaten zu bekommen. Und dass er sozusagen erstmal, sag ich mal, so das erste Ziel großartig, was das Team so haben muss. Ne? So jetzt erstmal die Koordinaten, das eine Team und das andere Team muss in die Sevastopol oder beziehungsweise Ethan muss in die Sevastopol runter, damit sich das dann alles irgendwie wieder zusammenläuft am Ende. Und da waren die Russen ja dann schon da.
Richtig.
Und da passiert dann quasi dieser unfassbar, diese Szenen, die waren so, das war mir zu lang. Auch die Kampfszene war mir zu lang, irgendwie in diesem Haus. Es war alles gut gemacht, gute Choreografie und so weiter, aber irgendwie war es ein Stück weit zu lang, fand ich. Weil man hätte das kürzer machen können. Offensichtlich hat Dunlow ja die Koordinaten im Kopf gehabt und man hätte irgendwie das irgendwie anders regeln können. Aber hey, das ist jetzt Meckern auf hohem Niveau. An sich war das eine coole Action und
ja, sie wollten halt irgendwie jeder Figur was geben, ne? Mal einen kurzen Moment oder sowas. Also das ist ja auch wirklich, muss man auch fast ganz ehrlich sagen, der einzigste Punkt, wo wirklich mal die Randfiguren auch mal solo ohne Ease ein bisschen glänzen können, weil ansonsten ist natürlich der Fokus voll und gerade was die Action angeht, auf ihn. Also ist vollkommen klar.
Genau, parallel ist ja Ethan dann in dem anderen U-Boot.
Genau, in der Sevastopol.
Nicht in der Sevastopol, er ist ja erst in dem anderen U-Boot.
Ja, erst in dem anderen, aber taucht ja dann zur Sevastopol, genau.
Und der sagt denen ja, wir müssen alle 2 Stunden auf Periskoptiefe hoch für 15 Minuten und da müssen wir dann ein Signal empfangen, was uns die Koordinaten der Sevastopol durchgibt.
Ja.
So. Dort, wo die Entität begraben ist, quasi in dem U-Boot. Und nach diesem langen Kampf in dieser St. Patrick Island-Geschichte dort, dann geht ja Dunlow her und Morse-codet da quasi zum allerletzten Zeitpunkt, der es überhaupt möglich macht. Das war schon wieder so ein...
Ja, weil
so
das Haus anfängt zu brennen.
So ein unnötiger Druckpunkt, ja, so ein unnötiger, so da wird wieder unnötig Spannung aufgebaut oder zeitlicher Druck, weil der U-Boot-Captain ja gesagt hat, das ist das letzte Mal, dass wir auftauchen können, ansonsten sind wir zu nah bei den Russen und die finden uns dann und so. Das ist der letzte Tauchgang, den wir auf Periskoptiefe machen können. Und dann natürlich kommt der Morse-Code rein und die haben dann natürlich die entsprechenden Koordinaten und können ja dann mit Ethan dann zur Sevastopol hin. Mehr oder weniger. Was ich geil fand, war, dass Dunlow ja eigentlich die falschen Koordinaten übermittelt hat. Das fand ich stark. Und dass die dann gesagt haben, ah, guck mal, es ist genau entgegengesetzt. Ah, okay, alles klar. Dann müssen wir doch ganz woanders hin.
Ja.
Das fand ich auch stark. Ja, und die Ethan steigt dann einfach irgendwie aus dem U-Boot. Und ab da fand ich es dann schon, boah, ab da, hey, wer mal so ein ganz kleines bisschen sich so einfach mal so Tutorials oder so vom Tauchen angeguckt hat und was man beachten muss, wenn du tauchst, damit deine Lunge nicht kollabiert oder reißt oder irgend so eine was, da habe ich ehrlich gesagt ein bisschen gedacht, so, boah, Bruder, da gehst du jetzt aber schon voll rein, Alter, ey, also wirklich, der Film, der hat da schon, da hatte ich mir gedacht, das war jetzt schon teilweise schon extrem lächerlich. Anfangs noch mit dem Anzug, das fand ich ja
okay,
noch,
das ist, ich meine, das war ein super Anzug dann, ne, ja. Das ist schon klar.
Aber später, als er den ausziehen musste und dann ja, so hochgeschwommen da
also
ist,
jetzt hieven sie wirklich als Superman hin quasi. Ne? Also vor allem, weil er ja noch vorher gefühlt tausendmal gesagt bekommen, bloß nicht den Anzug, deine Lungen kollabieren, du wirst sofort sterben. Und ja, nee, dann, wenn er das jetzt macht, vor allem auch noch in dem Moment, wo das U-Boot mit einer Höllengeschwindigkeit noch weiter Richtung Meerestiefe rast,
ja.
Da habe ich mir so gedacht, ja komm, come on. Obwohl ich sagen muss, diese reine Tauchsequenz, also wenn er da so durch die Sevastopol taucht und da den Raum und dort, fand ich schon geil gemacht. Also es ist zwar jetzt rein actiontechnisch jetzt nicht viel los, aber so inszenatorisch, wie das aussieht, wenn das Wasser sich kippt und so weiter, da hoch, dort runter. Da hat man schon so eine gewisse.
Das war sehr geil gemacht. Das war
da
sehr
hatte
geil
man schon
gemacht,
so eine gewisse Beklemmung. Da dachte ich mir, da willst du aber jetzt nicht drin sein oder sowas. Ne?
Was ich aber blöd fand, tatsächlich, so, also ja, dass wie das U-Boot sich so gedreht hat und das Wasser plötzlich auf der Seite war und so, das war richtig gut gemacht, alles. Was ich aber blöd fand, das U-Boot liegt da unten 13 Jahre und es passiert gar nichts. Er geht da rein und plötzlich rollten. Und ich dachte mir nur so, als ich da gesehen habe, dass das U-Boot am Abgrund liegt, habe ich im Kino gesagt, natürlich ist da ein Abgrund.
Na gut.
Absolutes TV-Trope.
Ich habe da auch erstmal gestutzt, aber ich habe es mir dann so erklärt, weil er flutet ja den einen Raum, damit er da besser schwimmen kann. Also er leitet ja, so habe ich es verstanden, das Wasser so ein bisschen um. Und das habe ich so ein bisschen als Grund genommen, warum dieses U-Boot anfängt, sich zu bewegen, weil halt einfach die Wassermassen im U-Boot selber sich woanders hin verteilen und deswegen das U-Boot dann in diese Rotation kommt und weiter Richtung Abgrund rutscht.
Dagegen sage ich ja gar nichts, aber ich dachte mir nur, natürlich.
Ja, logisch. Ja, es war schon ein bisschen klischee-mäßig, logisch. Also,
was macht dieser Abgrund schon da?
Ja, überall, wo ein U-Boot liegt eh schon tief und dann fällt es nochmal tiefer. Ja. Das ist vollkommen klar. Vollkommen
das war ein bisschen
klar.
Aber ansonsten stimme ich dir zu. So diese gesamte Szene da passiert nicht viel. Ich hatte so ein bisschen, hat mich das erinnert an, welcher war das? Alien Resurrection, der mit Ron Perlman.
Oh, okay.
War, glaube ich, Alien Resurrection. Das hat mich, weil die ja auch teilweise in überfluteten Bereichen da so rumtauchen mussten und so weiter. Das hat mich irgendwie so ein Stück weit daran auch irgendwie erinnert. Weiß ich nicht, keine Ahnung warum. Da habe ich einfach nur so kurz gedacht, ach, guck mal, erinnere ich mich dran. So. Finde ich cool. Kann ich mal wieder gucken, den Film vielleicht sogar auch. Ne? Ja, das war nur so ein kurzer Gedanke, der mir durch den Kopf gegangen ist.
Logisch. Ey, also an sich schon gut gemacht. Wie gesagt, hinten raus. Ja, da stülpt man so Ethan Hunt schon so ein bisschen so dieses Superhelden-Image dann so ein bisschen drüber, ne? Also da dachte ich also, come on, ne? Aber
und ist so ein Torpedorohr von innen aufdrückbar? Also der ist ja durch ein Torpedorohr, ist der ja.
Ja, das habe ich ehrlicherweise auch gefragt. Also normalerweise ja dürfte es ja eigentlich nicht so sein, ne? Also
eigentlich nicht, ne? Die werden ja, also die Torpedorohre, weiß ich, glaube ich, werden geflutet, aber das ist ja alles elektronisch und so weiter, ne?
Ja. Ich meine, er hat ja Strom draufgegeben, aber mit dieser Batterie
ist
am
schon,
Anfang.
Also,
ja,
da habe ich
schon
so
ein bisschen beigebogen.
Gedacht.
Und natürlich dann auch sein Rucksack, dass der sich natürlich auch verhängt und er dann weiter mit runtergezogen hat. Da dachte ich auch, oh, Leute. Ne,
ich dachte mir, jetzt ist ein Stück zu viel Action.
Ja,
drin.
Genau. Es ist zu viel Drama drin. Ne? Und also er muss schon seinen Anzug rausziehen, dass er da überhaupt rauskommt.
Ja.
Ne? Und dann auch noch das. Und dann, ne?
Und genau das macht für mich diese Balance aus. Irgendwann ist das Pacing off. Also, verstehst du, irgendwann ist das Gleichgewicht nicht mehr gegeben. Irgendwann, ach komm schon, jetzt noch ne. Lass ihn doch jetzt einfach hochschwimmen. Ist doch schon eh gefährlich genug.
Ja, es muss jetzt noch kurz vorm Sterben, ja.
Muss noch tiefer gezogen werden und dann muss er es noch abnehmen und ohne alles hochschwimmen. Das fand ich alles schon ein bisschen.
Obwohl ich dann
kann man bemängeln.
Ja, obwohl ich dann natürlich diesen Shot, wo sich auch das Bild so dreht, wo er dann so unter dem Eis dann quasi ist, das sah schon geil aus. Also war schon ein geiler Shot. Ne? Also das. Aber das war schon. Ja. Das musste man schon sehr wohlwollend hinnehmen, was da so passiert.
Ja,
ohne, dass es jetzt schlecht gemacht war, aber.
Absolut.
Aber es war halt einfach, wie du es gerade gesagt hast, eine Spur drüber. Ne?
Voll. Voll. Ne?
Also.
Und natürlich geht Ethans Plan auf. So. Grace ist natürlich zur richtigen
genau da.
Zeit am richtigen Ort und zieht ihn dann aus dem Wasser, wiederbelebt ihn. Und dann haben die eine mobile, Dekompressionskammer oder ja, so, genau. Wo sie dann da drin liegen und ja, und dann ist erstmal wieder die Action ein bisschen raus.
Genau.
Sag ich mal, ne? So, und dann wird ja klar, irgendwie schon den ganzen Film über lang, dass die Entität ja vorhat, das komplette Waffenarsenal der Welt abzufeuern, auf die Menschheit quasi. Würde das aber erst machen, wenn sie sich selbst in Sicherheit wähnt. Und das wäre nun mal nicht irgendwie in der Welt draußen oder so, sondern da gibt es dann irgendwie einen abgeschirmten Bunker in Südafrika
war es, glaube ich, ja.
In Südafrika oder was, ne?
Mhm.
Und in diesem Bunker ist es dann scheinbar alles, irgendwie läuft alles autark und da ist das Wissen der Menschheit gespeichert im Prinzip sozusagen für den Fall einer Riesenkatastrophe. Und da will die Entität rein, wie sie da jetzt rein will und reinkommt. Sie muss da scheinbar reingelassen werden.
Genau.
Und das muss Ethan halt irgendwie scheinbar als der Auserwählte tun, so wie die Entität es ihm gesagt hat in diesem Kasten am Anfang, ne?
Genau.
So. Die Entität erwartet von ihm, dass er sie dort reinlässt. Und dann sind die da ja an dem Bunker und dann dachte ich mir halt auch schon wieder, ey, da stehen dann Ethan und Grace und
ja, im Prinzip alle, sind ja alle da.
Ja, die sind aber erst, Ethan geht ja mit Grace und mit noch jemandem, bleibt mal hier, mir ist das zu exponiert, das Gebiet hier. Bleibt mal da vorne lieber, ich gehe mal alleine, hat er ja gesagt. Ne? Und dann geht er ja nach vorne auf diesen großen Platz und dann steht ja vor ihm dann hinten da auch irgendwie, nee, oben auf so einem Felsen steht dann ja Gabriel.
Gabriel, genau.
Ja, genau. Und sagt dann nochmal irgendwie, wie toll er ist. Gabriel ging mir auch total auf die Eier, muss ich sagen, als Bösewicht. Weil der immer nur so Hit and Run ist, der Typ so.
Ja.
Und ist im Prinzip dann auch, dann wird er irgendwie, dann kommen irgendwie, die anderen werden noch gefangen. Von
Kittredge taucht dann auf, genau.
Genau, vom MIF, ne?
Genau.
Und IMF.
IMF.
Ja. Nicht MIF.
Impossible Mission Force.
Vom IMF.
Ja,
vom
ja.
IMF.
Also, und das ist halt auch so ein Punkt, der mich so ein bisschen stört. Das wurde ja im 7. schon ein bisschen angedeutet, dass er mit dass Ethan mit Gabriel eine Vergangenheit hat. Da gab es ja diese Schwarz-Weiß-Rückblicke, Shots. Die sehen wir hier auch nochmal, aber es wird null drauf eingegangen. Wir wissen nicht, welche Frau da Gabriel tötet. Wer das war, wer das ist, was hat die mit Ethan zu tun? War der mit der zusammen? Hat der mit der zusammen gearbeitet? Es wird nicht aufgelöst.
Du hast im Prinzip in Dead Reckoning Part 1 mehr über die Vergangenheit von den beiden erfahren, als jetzt in dem Film.
Ja. Also,
und das, selbst in dem davor hast du schon nichts erfahren.
Ja, also. Ja, das ist ja das. Da dachten wir auch so, es wird null. Also vielleicht haben sie sich auch wahrscheinlich irgendwann im Schnitt gesagt, okay, das ist jetzt zu viel, wenn wir das jetzt auch noch mit reinbringen, aber warum habt ihr das dann nicht gleich weggelassen? Also,
Der Plan war ja jetzt, Gabriel den Source Code zu geben, den er aus der Sevastopol geklaut hat, und die Giftpille, um ihn damit entkommen zu lassen. Boah, und als Kittredge dann darum lamentiert hat, nein, und hier und warum und irgendwas verpasse ich doch. Ich dachte mir nur, Kittredge, du Vollidiot.
Was ich mir in dem Moment so gedacht habe, als da die Story da in der Höhle so weitergeht, also wie viele Leute müssen da eigentlich rumspringen? Also du hast erstmal Gabriel erstes Team. als er Ethan bedroht. Dann hast du Kittredge, der auftaucht, der Gabriels Team aufhält. Dann tauchen aber von Gabriel wieder Leute auf, die dann Kittredges Team wieder aushebeln. Und da habe ich mir so gedacht, wo sind die denn da alle?
Das nennt man dann ein Mexican-Mexican-Standoff.
Also das ist doch, ey, das ist der Arsch der Welt hier, wo du wahrscheinlich irrsinnig Probleme hast hinzukommen. Und vor allem sagt dann Gabriel, er hat 2 Flugzeuge, mit denen er entkommen kann. Ja, wie sind die anderen alle da hingekommen? Die waren die da schon da? Haben die da auf ihn gewartet? Oder?
Stimmt.
Und da denke ich mir also, hä?
Du hast recht.
Also es macht ja eigentlich gar keinen Sinn. Also, hä? Wo sind die denn alle hergekommen?
Also. Stimmt. Das war jetzt zum Beispiel so ein Ding, das habe ich scheinbar weggeguckt einfach. Das habe ich weggeguckt
einfach. Ja, er sagt ja doch zu Ethan, ich habe 2 Flugzeuge, die voll analog laufen, damit die KI da ja keinen Einfluss drauf nehmen kann.
Ja.
Ja, aber wo, wie sollen die anderen da wegkommen? Bleiben die da dort? Sterben die da alle? Weil er macht ja auch noch eine riesen Plutoniumbombe hin. Ja, die werden alle sterben, die hier sind. Ho, ho.
Also, ja, da war dann der 2. Countdown, der unnötige, da, wo dann die... Ja,
vor allem auch so simpel gemacht, weil es ja im Prinzip eine Kopie der ersten Bombe ist, weil bei Looser zu Beginn des Films ist es ja exakt die gleiche, bloß ein Ticken kleiner.
Ja, ja, ich dann was ich dumm fand, ja, aber derjenige, der den Zünder ja hier zum Schluss abschneidet, der geht halt trotzdem drauf, weil die Bombe dann direkt hochgeht. Ihr anderen könnt euch, also hier wird zwar keine nukleare Explosion gehen, aber jeder einzelne Zünder ist halt auch nochmal eine kleine Bombe. Ja, aber
der Kollege von Briggs hier oder Phelps dann sagt, ich bleib hier, ich sterbe hier mit. Und dann haben wir so, das macht alles gar keinen Sinn eigentlich.
Ich dachte mir in dem Moment, als er das sagte, dass dann der Zünder alleine hochgeht, ah nein, ich könnte das so und so machen.
Dann haben wir noch 10 Sekunden.
Dann haben wir noch 10 Sekunden. Dann können wir doch schnell wegrennen. Das war so, wo ich mir gedacht habe, ja, natürlich.
Ja, und vor allem, Degas kommentiert das ja quasi auch so metamäßig. Meinen Sie schaffen es bis zu dem Eingang, der ja gefühlt 100 Meter weit weg ist in 10 Sekunden? Ja, das werden wir dann sehen, ne?
Ich kann gar nicht sagen, das waren bestimmt 50 Meter, 50, ja, 70 Meter ist okay, oder sowas. Ne?
Aber da habe ich mir schon so gedacht, ach leider, jetzt macht das auch ein bisschen arg verkopft, sage ich jetzt mal. Ne? Ja, also das hätte man vielleicht auch alles ein bisschen einfacher lösen können.
Das war mir wieder zu viel des Guten.
Mhm.
Okay, also das ist dann, es wird unnötig viel Druck aufgebaut in sehr vielen Szenen in diesem Film.
Ja, sie hätten einfach Kittredge weglassen können. Warum fliegt er denn dorthin? Bringt ihm doch gar nichts. Also, hä?
Ja, am Ende, ich glaube, das war ja, glaube ich, die Szene, war das die Szene, wo klar wurde, dass Briggs Jim Phelps.
Nee, das ist ja vorher schon. Das ist ja
vorher. Oder war das vorher?
Das ist ja vorher schon, wo Ethan gefangen genommen wird, wo er sich stellt mit dem Schlüssel und dann zur Präsidentin gebracht wird. Da im Flugzeug hat er ja das Gespräch mit Briggs und wo dann Ethan weiß, dass er der Sohn von Jim Phelps ist.
Ja. Okay, also, genau. Nee, dann war es das nicht. Ja, eigentlich ist die Szene da total unnötig. Also
es wird halt unnötig kompliziert gemacht. Also ist einfach so, weil wie nicht anders zu erwarten, kann natürlich Gabriel fliehen, ne, mit einem der Flugzeuge. Und ja, Ethan ist natürlich der Einzige, der ihn natürlich verfolgen kann, weil Benji ist kurz davor zu sterben, der ist schwer verletzt, muss dann...
Ich fand's so geil, hoffentlich ist er weg, Gott sei Dank. Und dann nimmt er die Hand so ab, Gott sei Dank, ich dachte, der haut nie ab oder so, ich bin nicht verletzt hier so.
Ja, und da hast du halt quasi so die Zweiteilung, dass draußen Dunlop mit seiner Frau und... wie heißt der jetzt, Degas quasi die Bombe draußen entschärfen müssen und drinnen in dem Schutzraum muss Grace, quasi Benji Grace, und Paris, Benji und Paris quasi einmal diesen Stick, den Lucy entwickelt hat, diesen 5D, 4D, was weiß ich.
Das ist auch geil, 5D-Stick oder was.
Oder irgendwie sowas. Okay. Und wenn der anfängt zu leuchten, in dem Moment hast du einen Wimpernschlag Zeit und musst den rausziehen, weil ansonsten weißt du, dass die Entität, dass das ein Stick ist und dann ist sie wieder im Netz und dann kannst du dir den aufhalten und blablabla. Und du bist die Einzige, die das kann. Und dann sag ich mir so,
genau, die wollen die Entität in diesem Stick fangen. Also sie wollen sie reinlassen in diesen Bunker und in dem Moment, in dem sie in den Bunker eindringt, muss sie an diesem Stick vorbei oder was? So, keine Ahnung.
Und, ja, irgendwie so.
Und ist dann da in dem Stick drin. Der Stick muss aber rausgezogen werden, bevor die Entität die Atomwaffen starten kann. Und das soll in dem Blink of an Eye oder irgendwie sowas sein. Ja. Das muss dann zack schnell gehen.
Ja,
und,
weil Grace ist die Einzige, die das kann.
Das war crazy. Ja, und dann sind sie dann, ja, die schaffen es dann da unten, irgendwie die Entität in diesem Stick zu fangen.
Fand ja, aber auch nur von aufgrund von Eason natürlich, ne?
Ja, fand ich krass von Benji, dass er dann, also er lag dann da und hat dann irgendwie seine Lunge kollabierte irgendwie und sagte dann zu Paris, du musst mich operieren. Und du hast eigentlich gemerkt, bei der Operation, die sie bei Benji durchgeführt hat, hat sie, also zumindest das ist das aus meiner Wahrnehmung so geworden, immer mehr Respekt vor Benji bekommen in dem Moment. Sie hat, also Paris hat über Benji immer gedacht, ach, eine Lusche oder so, keine Ahnung. Irgendwie so ein Hampelmann. Aber in dem Moment, ja, hier, du musst jetzt hier schneiden und mir hier den Strohhalm reindrücken und dann irgendwie, sie hat also quasi mit jedem Mal, so hab ich das
ist ja gefühlt auch dreimal in Ohnmacht gefallen. Ja. Jedes Mal hat sie, entweder drückt sie irgendwo drauf oder klatscht ihm ein, dass er wieder aufhört. Ah ja, und so geht's übrigens weiter, Grace, so musst du weitermachen.
Und sie hat irgendwie deutlich mehr Respekt bekommen vor Benji dann, also Paris. Das fand ich, das hat man ja, sehr krass gesehen. Fand ich. Und dann hast du halt den finalen Fight quasi von Ethan gleichzeitig.
Ja, der erst natürlich in einen roten Doppeldecker klettert und da den quasi Kollegen von Gabriel entfernt, also einfach so den Gurt aufmacht, stellt das Flugzeug auf den Kopf und der fällt einfach raus. Fand ich auch ein bisschen, naja, okay. Aber gut,
Vorher geil, was ich gefeiert habe, als er Gabriels Arm gebrochen hat nach hinten. So, ich dachte mir so,
ja, Mann, du Wichser, jetzt kriegst du endlich.
Also ich hab, er springt ja dann, wie gesagt, von diesem Rotflugzeug in das Gelbe von Gabriel. Ne? Also erstens mal, die Sequenz hat sich natürlich geil. Also man hat ja jetzt schon viel behind the scenes gesehen, dass das halt wirklich in der Luft gemacht worden ist, also Wahnsinn. Also sie haben dann nur noch, glaube ich, teilweise die Piloten halt per Greenscreen quasi entfernt, dass man die nicht sieht natürlich, weil also in der Realität kann man das nicht so machen. Aber ich fand auf der einen Seite erstmal so diesen Humor wieder, den die Mission Impossible Reihe hatte, ohne dass es lächerlich wirkt, weil gerade als er den ersten da Piloten da ausnockt, quasi klettert er ja vorne ins Cockpit rein und will dort anfangen zu steuern und er hat ja dort keine Anzeigen. Da ist ja nichts, das war ja alles blind. Und du siehst allein nur sein Gesicht und fuck, hier bin ich falsch. Und muss so nach hinten. Und dann schafft er es ja quasi auf Gabriels Flugzeug überzuspringen und den da habhaft zu werden. Und da bin ich halt, da habe ich wirklich von dem finalen Ende von Gabriel, da musste ich so lachen im Kino. Also da habe ich absolut nicht mitgerechnet. Da haben sie auch schön mit der Erwartung gebrochen. Weil normalerweise hast du das ja irgendwie so, wenn die Bösewichte irgendwie, ja, ich bin der Einzige, der hier falsch gemacht. Ne? Und er hängt doch so da und du denkst so, alles klar, okay, wahrscheinlich wird er im dritten Teil oder im nächsten Teil dann immer noch der Bösewicht sein und schnallt sich so ab, fliegt so nach hinten und dann einfach
knallt mit den Eiern aufs Heckruder.
Und da dachte ich mir also, das haben sie jetzt nicht gemacht. Da musste ich so laut lachen im Kino.
Das war wild.
Also das war herrlich. Also da musste ich wirklich sehr, sehr feiern.
Ja, das war knallt quasi mit den Eiern auf das Heckruder und dann mit dem Kopf noch vor das Heckruder.
Und dann war Feierabend. Ja.
Und rutscht dann so ab und dann nützt dir dein Fallschirm auch nichts mehr.
Ja, und dann haben wir quasi den Fall, dass Ethan sich diesen anderen Fallschirm überzieht, springt raus. Und im Fallen muss er halt diese Giftpille, die Lucy entwickelt hat, also quasi einen USB-Stick in diese Festplatte, sage ich jetzt einfach mal, wo die Entität drauf ist, also dieser Originalcode, reinstecken, damit Grace die Entität reinlassen kann und gleichzeitig auf dem Stick oder kurzzeitig drauf auf dem Stick gefangen nehmen kann. Und da fängt ja dieser erste Fallschirm an zu brennen, weil der ja das Feuer mitnimmt vom Flugzeug, was angefangen hat zu brennen.
Ja.
Und dann öffnet sich ja der zweite, oder man sieht es, glaube ich, noch so, wie er sich gerade öffnet. Ja. Und Ethan schafft es halt, diesen Stick da rein. Grace macht das, du hast gerade gesagt, ne, sie schaffen es natürlich. Und da habe ich wirklich gedacht, okay, wenn sie es jetzt The Final Reckoning nennen, lassen sie ihn sterben.
Ja, das war
oder,
auch
oder,
so.
Oder zumindest vielleicht nicht on-screen sterben, aber zumindest, dass sie dann irgendwie gegen Ende kommt ein Hubschrauber angeflogen. Ja, wir haben nur den Fallschirm gefunden. Wir wissen nicht, was mit ihm passiert.
Irgendwas, ja, sowas.
Aber das, also warum sie das nicht gemacht haben, das habe ich nicht verstanden. Also das wäre, glaube ich, für mich persönlich, hätte wahrscheinlich auch irgendwas zu mägeln gehabt, aber das wäre für mich, glaube ich, ein besseres Ende gewesen, als so, wie sie es jetzt gewählt haben.
Ich wäre wahrscheinlich so weit gegangen und hätte Ethan an der Stelle sterben lassen.
Mhm.
Und zwar, das war ja quasi seine größte Herausforderung. Und das ist ja auch dieselbe Sache, was genau, als Ethan vor Luther stand in diesem Gefängnis, so, wo Ethan versucht hat, Luther zu befreien, und Luther sagte dann so, lass es, es ist okay so. Was willst du denn machen? Irgendwann. Sollen wir zusammen angeln gehen? Sollen wir ein ruhiges Leben führen? Ja, das ist unser Leben, für das wir uns entschieden haben. Es ist okay. So. Ne? Und keiner von denen wird ein ruhiges Leben führen und irgendwo angeln gehen und irgendwie in einer Holzhütte am See irgendwie sowas. Ne, das wird keiner von denen haben. Und das fand ich stark auch. Also ich fand den Film generell sehr, wie sag ich das? Im Gegensatz zu dem Vorgänger, etwas intelligenter als den Vorgängerfilm. Kann man das so? Ja. Mir fehlen die Worte dafür. Etwas.
Also ich für mich würde ich es vielleicht so beschreiben, schwermütiger halt einfach, weil man halt ein bisschen mehr, es ist echt schwer, das zu beschreiben, aber er hatte halt nicht so diese Leichtigkeit, die jetzt die andere Teil hatte. Also hier hat man schon irgendwie gemerkt, okay, das ist irgendwie alles so, alles ein bisschen, geht stark auf Emotionen, ist ein bisschen schwermütig, wie er sich so gibt und alles. Also der hat halt diese Lockerheit, die jetzt viele andere Mission Impossible Filme hatten, gerade jetzt die letzten, hat er so nicht mehr so gehabt, finde ich.
Ja, das liegt vielleicht auch daran, dass der vorige Film, also dass das eine direkte Fortsetzung von dem Film davor ist halt, wo vorher schon die Kacke am Dampfen war und Ethan verliert halt Ilsa und so. Und naja, dass der jetzt nicht anfängt. Das ist ein bisschen so wie mit Harry Potter. Du hast in der Regel so die Harry Potter Filme, so 1, 2, 3, 4, 5 oder so, die waren alle am Anfang irgendwie noch so ein bisschen,
stimmt, ja.
Und 6 und die beiden 7 oder 6 und die beiden letzten waren dann halt quasi, da hast du halt auch nicht mehr anfangs angefangen mit einem Weihnachten feiern und schieß mich tot. Da war halt auch schon die Kacke am Dampfen.
Aber man hat schon gemerkt, dass irgendwie der Vibe ein anderer war.
Ja, das stimmt. Ja, und dann ist eigentlich im Prinzip, dann haben sie es geschafft. Also geil fand ich die Szene noch, wo Grace in dem Blink of an Eye die Entität da rauszieht, den Stick, und dann hörst du, wie sie so atmet, und dann haben die so einen Flanger hinter das Atmen gemacht und dann fadete das so to black. Und fand ich eine starke Szene. So. Du hast nichts gehört, nur das Atmen mit einem Flanger und dann fade to black. Das war, weil du nicht wusstest, hat es funktioniert oder hat es nicht funktioniert.
Ja gut, das haben sie natürlich im Fallout auch schon gemacht mit dieser mit dieser Explosion am Ende, wo es dann eigentlich der Sonnenaufgang war, glaube ich, der dann, oder Sonnenuntergang, wie auch immer. Und sowas. Ich sage ja nicht, dass es schlecht gemacht war oder so, aber ich hätte mir halt fürs Ende eher was. Ja, es ist schwierig. Es ist schwierig. Ich meine, aber ich hätte es mir halt einfach ein bisschen anders vorgestellt. Hätte man es ein bisschen mysteriöser gelassen, was jetzt um die Figur Isenhand passiert ist, hätte ich es, glaube ich, besser gefunden, weil gerade jetzt im Hinblick dessen, was kommt jetzt danach? Also kommt irgendwann nochmal ein Mission Impossible mit Isenhand als Hauptcharakter? Oder nicht? Das wissen wir ja Stand jetzt nicht. Ich meine, Tom Cruise ist 63 jetzt mittlerweile. Also
wenn du Stallone und Schwarzenegger nimmst, dann, also gerade wenn du Stallone nimmst oder sowas, ne, guck mal, wie oft er noch Rambo gespielt hat.
Ja, aber ich finde schon, wenn man sich Teil 7 und jetzt Teil 8 anguckt, da hat man schon gemerkt, dass die Jahre nicht spurlos an Tom Cruise vorbeigegangen sind.
Absolut,
also, er ist schon ein bisschen älter geworden jetzt. Also klar, wir werden alle älter, logisch.
Es war schon noch in Ordnung, Junge.
Ja, also, es war völlig in Ordnung, logisch. Also auch diese Kampfsequenz, die er da mit dem alten Typen, der zu viel im Internet ist, auf dem U-Boot hat hier, das fand ich auch, die fand ich schon ganz gut gemacht.
Ja, und die war wirklich auch cool. Ja.
Und aber man muss ja einfach mal rechnen, selbst wenn er jetzt sofort sagen würde, er dreht noch ein, kannst du mindestens 2 Jahre drauf rechnen, da ist er Mitte 60, also 65, 66, also ich glaube, da muss man dann auch schon mal irgendwann mal sagen, okay, jetzt reicht's dann aber.
Irgendwann nimmst du ihm das nicht mehr, also es wird ja auch gesagt, vor 30 Jahren war dies, das und so weiter. Wir haben uns vor 30 Jahren das letzte Mal gesehen oder so, hier, das war ja mit dem Dunlow und so.
Dunlow, genau.
Vor 30 Jahren war ich bei Ihnen so. Ich glaube, das kann funktionieren, wenn man ihn sichtlich altern lässt und so weiter, also ihn nicht mehr als diesen naja, wie sag ich, als diesen weltrettenden Superman da irgendwie darstellt, sondern vielleicht irgendwie als einen Teamleader, der trotzdem irgendwie noch krasse Dinge tut, aber irgendwie einfach einen Gang zurückschaltet und dann dafür das Team hat oder so. Das könnte ich mir schon noch vorstellen. Die Frage ist, würden die Leute sich sowas angucken? Wollen die sowas sehen? Das ist wieder die andere Frage, ne? Weil du ja gerade von ihm auch weißt, dass er alle Stunts halt einfach gerne selber macht und so, ne? Und also im Prinzip könnte man sagen, Mission Impossible ist Tom Cruise und Tom Cruise ist Mission Impossible.
Ja.
So. Das ist so wie mit Sylvester Stallones Rambo. Du könntest jetzt auch nicht hier Rambo's Son drehen oder was, ja?
Ja, weil halt einfach die Fußstapfen viel zu groß werden. Also egal, wer da jetzt, selbst wenn es von Tom Cruise selbst in Stellung gebracht wird, also egal, wer die Rolle, ob er jetzt dieselbe übernimmt oder eine andere, spielt ja jetzt erstmal keine Rolle. Aber egal, wer da vielleicht der Nachfolger wird oder werden könnte, sollte, wie auch immer, der wird das irrsinnig schwer haben, weil der unweigerlich mit Tom Cruise verglichen wird. Und da kannst du eigentlich nur verlieren.
Also, ich finde, das ist ein gutes Ende. Das ist ein guter Abschluss. Der hätte, also ich würde, man soll ja auch aufhören, wenn es am schönsten
ist. Ja, logisch, logisch.
So, ich finde, das ist ein schöner Abschluss. Der lässt nicht viele offene Fragen. Am Anfang ist halt ein bisschen gerusht und so weiter. Bla, ja, Plothole, pipapo. Aber der Film lässt am Ende nicht viele Fragen auf das Gesamtwerk gesehen über. Im Gegenteil, es wird ja sehr viel auf alte Filme noch referenziert und pliplaplu. Es wird versucht, ein möglichst rundes Franchise haben sie ja versucht, da irgendwie zu generieren. Und ich denke, das könnte gut und gerne der letzte sein. Hätte ich überhaupt kein Problem mit. Wäre ein gutes Ende, sage ich
auch
so.
Ich meine, klar, wir kennen auch Hollywood. Wahrscheinlich wird es da irgendwann mal wieder einen geben. Aber was ich mir vielleicht auch gut vorstellen könnte, also selbst wenn man jetzt in die Filmrichtung weitergeht, müsste der nächste auf jeden Fall kleiner ausfallen wieder. Also vielleicht eher so vom Stil her, so wie der erste Mal. Einfach nur eine kleine Prämisse, es wird irgendwas geklaut und wir müssen es halt wieder zurückholen oder sowas.
Schwierig einfach.
Ja, es wäre schwierig, aber ich glaube, wenn du jetzt jemand Neues da reinsetzt und du machst irgendwie eine 200, 300 Millionen Produktion, ist das Risiko viel zu groß.
Oder du musst es rebooten. Also das Ding ist halt, wenn du mal die Filme chronologisch nach betrachtest, die Bedrohung wurde immer größer. Immer größer. Und irgendwann ist irgendwann ist die Bedrohung so groß, dass du keinen Film mehr machen kannst, in dem die Bedrohung aus meiner Sicht geringer ist. Also dann hast halt eine Fallhöhe dann dabei. Das ist insane. Also du müsstest eigentlich immer noch eine Schippe oben drauflegen.
Ja, gut, aber jetzt ging es ja schon um die Welt. Also was willst du noch machen halt, ne?
Ja, es ging ja auch schon mehrfach um die Welt, aber hier quasi mit dem Virus und was nicht alles, ne? Da ging es ja auch schon um die Welt, aber das war nochmal eine Schippe obendrauf. Und jetzt haben wir halt, also du kannst aus meiner Sicht jetzt nichts machen, wo einfach wieder so Mission Impossible 1 ein bisschen eine Liste klauen, damit die Agenten geheim bleiben und nicht auffliegen in ihren Missionen oder sowas kannst du nicht mehr
vielleicht
machen.
Vielleicht dann eher vielleicht, wenn man nicht in die Filmrichtung, vielleicht so eine Miniserie, dass man vielleicht so einen Rückbezug zum Ursprung hat, weil die Filme basieren ja nur auch auf einer Serie, vielleicht, dass man sagt, okay, man nimmt einen etwas unbekannteren Darsteller, steckt den in so eine Serie rein, in eine Miniserie, lässt meinetwegen Ethan Hunt als Randfigur mal auftreten oder sowas, ne? Dann hast du auch nicht so den Fokus auf Tom Cruise selber und so. Das könnte ich mir vielleicht sogar noch am ehesten vorstellen. Aber wahrscheinlich für das Franchise an sich wäre es jetzt am besten, wenn sie es erstmal ruhen lassen.
Ja.
Ne? Also.
Ich glaube, dann kommen wir zur letzten Szene, die ich ja auch interessant fand. Weil Grace sagte ja zu Ethan, kennst du irgendeine Person, der du unbegrenzte Macht in die Hand geben wollen würdest? Und Grace sagte dann natürlich, ja, dir. Also sie würde Ethan unbegrenzte Macht in die Hand geben. So. Und er sagte, nein, er würde das nicht tun, um was auch immer, wie auch immer. Und das war dann ungefähr so 20 Minuten vor Ende des Films, würde ich mal so grob sagen, so dieses Gespräch. oder eine halbe Stunde. Und zum Ende, die letzte Szene ist ja, die treffen sich auf irgendwie, also es ist irgendwie so ein überlaufender Markt oder so.
Ja, in London ist irgendwie so ein Platz, ja.
Und du siehst dann einfach, wie Ethan da steht und wie Grace da steht. Und Grace drückt Ethan eine kleine Schatulle in die Hand. Und dann tauchen noch Benji auf und Paris und alle drumherum.
Genau, dieser Degas taucht noch auf, ja, genau.
Ja.
Also sein Team und, quasi.
Genau, und die wechseln keine Worte und haben sich immer nur mit dem Augen gestenmäßig so zugenickt und irgendwie, das fand ich ab einer bestimmten Länge, fand ich das schon, das wurde das ist so lange durchgezogen worden, fand ich lächerlich ein bisschen. Das aber,
waren zu viele Figuren.
Und naja, Ethan macht dann diese Schatulle auf und da ist dann halt der Stick drin mit der Entität drauf und er macht das wieder zu und steckt es ein und alle nicken ihm nochmal zu und gehen dann und er geht auch und hat dann im Prinzip jetzt die unbegrenzte Macht quasi in Händen, wenn du so willst. Und da endet der Film ja.
Mhm.
Ne? Also, ja, macht ihn wahrscheinlich zu einer besonders großen Zielscheibe für besonders viele Menschen, würde ich sagen. Ne?
Ja, sie halten sich halt damit die Tür auf, ob sie nochmal einen Teil machen oder nicht. Ich meine, ich finde es in dem Sinne gut, dass sie sagen, okay, wenn jetzt eine Bedrohung auf der Welt ist, ist immer noch ein Team vom IMF da, was einspringen kann. Ne?
Ja.
Also die Welt immer noch beschützen kann. Ja, ich war da halt nicht so hundertprozentig zufrieden mit, kann man so machen natürlich, aber ja, also ich hätte mir dann, wie gesagt, eher so ein mysteriöseres Ende um die Figur Ethan Hunt gewünscht, weil man dann halt wirklich hätte sagen können, okay, das war der finale Teil, ja. Das ist jetzt, seine Geschichte ist jetzt auserzählt und irgendwann mal geht's vielleicht mal in irgendeiner Art und Weise vielleicht wieder vom Fondant los oder mit einem Reboot oder wie auch immer halt.
Gehe ich mit. Also das ist ja so, Fans sind halt Arschlöcher, muss man einfach sagen. Fans sind immer Arschlöcher. Also du kannst eigentlich nur verlieren. Zum Beispiel, du wirst mit hoher Wahrscheinlichkeit, wenn es nicht Henry Cavill sein wird, den irgendwie jeder liebt, wobei mittlerweile ist er in Hollywood so ein bisschen in Ungnade gefallen, weil er nur schlechte Rollen hatte oder so, wie dem auch sei. Aber die Rolle als Wolverine wäre ihm schon, glaube ich, ganz gut so auf dem Leib, glaube ich, müsste ich sagen so. Aber eigentlich gibt es halt so, Hugh Jackman ist halt einfach Wolverine, wie JD das damals schon in Scrubs gesagt hat. Ne, Hugh Jackman ist Wolverine.
Ja.
Und genauso ist Robert Downey Jr. Iron Man und ja, ich sag mal, und Ethan Hunt ist halt einfach Tom Cruise und genauso wie, du kannst das Beispiel weitermachen, mir fällt jetzt gerade kein weiteres ein, aber das kannst du unendlich weiterspinnen und du kannst eigentlich nur verlieren, wenn du einen Reboot machst mit einem anderen Schauspieler, der vielleicht aufgrund der Meinung der Fans nicht wirklich toll in die Rolle passt oder sowas.
Deswegen sage ich, also ich sehe, das habe ich auch schon in Teil 7 damals gesagt, ich sehe auch keinen, der Tom Cruise nahe kommt, was dieses, also erstens mal dieses Einbringen in seine Arbeit, dass er alles dann selber macht, sehe ich keinen, der das macht. Und ich, aus der momentanen Generation sehe ich da keinen. Also du müsstest wahrscheinlich jetzt locker 10, 20 Jahre warten, bis vielleicht eine neue Generation angewachsen ist, dass da vielleicht einer dabei ist. Also Tom Cruise
das
selber
ist aber schwierig.
Tom Cruise selber hat ja Glenn Powell ins Spiel gebracht, den sehe ich gar nicht als Ethan Hunt Ersatz oder als Nachfolger. Der ist für mich einfach zu sehr Sunny Boy, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich meine, ich lasse mich gerne eines Besseren belehren, um Gottes Willen, aber den sehe ich gar nicht. Deswegen, also ich finde es irrsinnig schwierig. Und bei dem allen, was Tom Cruise ja auch plant, noch an Filmen, der will noch mal ins Weltall, der will noch Edge of Tomorrow 2 machen, der will jetzt Days of Thunder 2 machen und so weiter und so fort. Also
Edge of Tomorrow 2?
Ja, und also der will ja so viele Filme noch machen. Wie gesagt, der Mann ist jetzt 63, also allein wenn er wahrscheinlich die Projekte alle abarbeitet, ist er da locker 2-3 Jahre mit beschäftigt.
Ja.
Ich sehe es nicht. Und deswegen hoffe ich mal, dass sie zumindest erstmal kurzfristig sagen, okay, ich meine, Tom Cruise hat ja auch die Rechte an dem Franchise, muss man ja auch sagen. Er kann es ja selber steuern, ob da jetzt was kommt oder nicht. Ich glaube, sie werden es halt einfach grundsätzlich davon abhängig machen, wie erfolgreich jetzt dieser Film wird. wird der sehr erfolgreich, kann ich mir gut vorstellen, dass Paramount schon versuchen wird, ihn nochmal vor die Kamera zu bekommen.
Probieren sie es vielleicht noch einmal, ne?
Ja. Naja. Sie müssen mir aber vertrauen, ja. Ein allerletztes Mal.
Naja, wahrscheinlich wieder mit einem Zweiteiler, wie dem auch sein.
Oh, hoffentlich nicht.
Hoffentlich an nicht. Sich, ja, man muss ja sehen, ne, wenn du jetzt die heutige, also du musst da, wenn du schon jemanden hast, der da nochmal neu rein soll in so ein Franchise, guck mal, Tom Cruise war da Anfang 30.
Ja, genau.
Ungefähr.
Ja, 33, ne, das ist genau 30 oder 32, ist nächstes Jahr wird es ja 30 Jahre alt, das Franchise, also 96 kam ja der erste, also ja. 2026 wird es ja 30 Jahre, also der war 32, wo es angefangen hat.
Und du musst da schon echt, sag ich mal, dann auch wirklich, guck mal, welches Studio, also wenn du es nicht selbst produzierst, bindet sich so lange oder schafft es, einen Schauspieler so lange an sich zu binden, an einen Franchise. Guck mal, bei den Marvel-Filmen wurde das ja von Anfang an gemacht. So, du unterschreibst jetzt hier einen Vertrag für 6 Filme.
Mhm.
Oder für 6 Auftritte in 4 Filmen oder was weiß ich, in 8 Filmen oder was weiß ich, insgesamt. So,
ja, ja, genau.
Und da war ja schon von vornherein klar, dass das halt ein riesen zusammenhängendes Universum ist, wo dann auch notwendig ist, dass die eine Person mal dort auftaucht und so weiter. Das war bei Mission Impossible von Anfang an. Ja, die werden nur einen Mission Impossible-Film gemacht haben und haben einfach mal gedacht, so, hör mal gucken, was passiert.
Ja, also ich glaube, da hat keiner gedacht, okay, 2025 bringen wir Teil 8.
Ja, genau, richtig. Das will ich damit sagen. Ne? Mhm. So, also da wurde jetzt nicht von vornherein groß auf Franchise gezockt. So war das ja damals gar nicht. Ja,
also deswegen sehe ich das auch absolut momentan nicht. Also entweder muss es Tom Cruise selber machen oder du musst es erstmal sein lassen, weil alles andere, da wirst du den ganzen Franchise nur schaden, sage ich jetzt mal so. Also
ja.
Schwierig, sehr, sehr schwierig. Und ich muss halt auch so als Beurteilung sagen von dem Achten, nicht, dass er mich enttäuscht hat, das wäre zu böse gesprochen, muss ich ganz ehrlich sagen, aber er kommt für mich einfach nicht an die vorangegangenen Filme ran. Also da waren gerade für mich persönlich, Teil 5 ist für mich ja so mein Zenit quasi, so dieser ganzen Reihe, da kommt er absolut nicht ran.
War das Fallout? Bin ich gerade unsicher.
Das war der 6. Fallout. Rogue Nation war der 5.
Rogue Nation.
Rogue Nation, ja. Also das ist für mich halt so der beste der Reihe und ja, also wenn man es vielleicht mal so grob, ich glaube, der 8. würde sich so im Mittelfeld einordnen, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ja, also ich fand Dead Reckoning 1 fand ich deutlich besser als den jetzt. Also wir können ja mal vielleicht jetzt auf die, wie fanden wir das jetzt grundsätzlich so? Ich fand Dead Reckoning Part 1 fand ich deutlich besser als den jetzt. Weil hier war mir zu sehr all over the place alles, unabhängig von den Plotholes, die vielleicht unter Umständen da drin waren, über die wir gesprochen hatten. Ich fand die ganzen Teile vor Dead Reckoning Part 1, die fand ich geerdeter, leichter greifbar. Wobei ich das Konzept bei Dead Reckoning Part 1, gerade ja mit KI, was ja gerade in aller Munde ist und grundsätzlich gerade am Aufkeimen ist und so weiter, grundsätzlich ein sehr interessantes Thema ist, was ich sehr gut finde, das Konzept und was passieren kann theoretisch, wenn so eine KI außer Kontrolle gerät und so. Deswegen finde ich Dead Reckoning Part 1 und Final Reckoning zusammen in sich ein interessantes Werk, innerhalb des Franchises, weil es eben dieses Thema thematisiert, was ich persönlich sehr interessant finde. Ich finde aber, muss ich sagen, alles vor Dead Reckoning Part 1 fand ich schöner. Es war geerdeter.
Mhm. Ja, es ist halt, wie du sagst, weil man halt die Bedrohung greifbarer gemacht hat. Ne? So ist es halt, das ist halt nichts, man kann es nicht greifen, Gefuddel, sag ich
einfach.
Jetzt mal so.
Es ist ja. Gefuddel einfach.
Genau, man kann es nicht. Es wird zwar erzählt, wir haben diese Bedrohung oder diese Bedrohung ist da, aber man kann es halt nicht greifen. Bei dem anderen war es halt, ne, beim vierten war es halt dieser Koffer mit dieser einen Bombe, die dahin, und beim fünften war es das, beim sechsten war es das. Also du hattest immer irgendwie ein Gimmick, was greifbar war in irgendwelcher Art und Weise, und das hast du halt bei KI, bei einer künstlichen Intelligenz, nicht bei Software. Ne? Die ist halt einfach nur irgendwo da und schwebt im Raum rum. Ne, es ist natürlich auch schwierig, muss man auch ganz ehrlich sagen, das als Bedrohung darzustellen. Das ist auch schwer umzusetzen, vollkommen logisch. Also dafür
das haben sie ja
schon
versucht
noch,
in Form von Gabriel.
Genau, das haben sie davor ja versucht schon noch gut umzusetzen. Ich finde auch dafür, dass es eigentlich keine greifbare Bedrohung ist, haben sie es gut hinbekommen, gerade im siebten Teil. Im achten verliert sich's halt so ein bisschen, also weil halt Gabriel auch nicht mehr Teil der Entität ist, ne? Also ich glaube, ja, das wäre
interessant.
Ja.
Was interessant war, weil das Gabriel als so eine Art Messias hochgehoben wurde.
Ja, das
habe
ich ja.
Quasi im siebten, also im Dead Reckoning Part 1. Er war so der auserwählte Messias, der mit der KI und so weiter, ne? Er war der Mächtige, so. Und jetzt, wo er dann im Teil danach dann von ihr fallen gelassen wurde, weil er eben gescheitert ist, war es halt einfach nur noch Gabriel, ja.
Ja.
Einfach. Also, vorher war er eine Bedrohung. Also, die KI
da
wurde
ja halt
versucht, in Form von ihm zu personifizieren, so.
Richtig, richtig.
Ja.
Also, so hab ich's ja auch verstanden. Ja, da hat sich das Ganze halt hier wirklich so ein bisschen verloren. Also, das muss ich sagen. Also, wie gesagt, für mich ist es halt wirklich so, diese erste Stunde, würde ich jetzt einfach mal behaupten, des Films ist ein bisschen unrund. Hätte man kürzen können, hätte man irgendwie abändern können. Wie gesagt, ich glaube auch, also ich hoffe mal wirklich, dass es von diesem Film irgendwie eine Cut-Version gibt, weil ich mir genau vorstellen kann, dass es da einige Szenen geben wird, die eigentlich den Film oder was wir jetzt hier gesehen haben, gerade in dieser ersten Stunde, besser erklären, sage ich jetzt mal.
Ist halt nicht Zack Snyder, ne?
Ja, 4 Stunden, ja gut.
Also Zack Snyder, kannst du dir sicher sein, dass der, sobald der Vertrag ausgelaufen ist mit dem Studio, bringt er seinen Director's Cut raus. Wahrscheinlich bei dem, weiß ich nicht, keine Ahnung. Ja, wäre cool, klar.
Ja, wird es aber glaube ich, nicht geben. Gibt es ja von den anderen auch nicht. Also,
ja, kann ich mir nicht vorstellen.
Also, deswegen. Ja, ein bisschen, also klar, das Problem natürlich auch bei dem Franchise ist, man ist mit so geilen Filmen bis Teil 7 zugeballert worden, hat man natürlich auch hohe Erwartungen an so einen finalen oder angeblich finalen Film. Wir werden sehen, was die Zukunft bringt. Ich finde, die konnte er jetzt nicht ganz erfüllen, die Erwartungen, finde ich. Also
für mich war der, ich mache sowas ja ungern, Filme eine Bewertung geben, weil ich finde, dass das sehr subjektiv ist, weil ich denke, dass jeder seinen Film selber geben, selber eine Meinung abgeben sollte dazu. Aber ich würde dem jetzt so eine 7,2, 7,3 hätte ich dem gegeben. Von 10, der hat getan, was er sollte. Der war natürlich ein toller Film, der hat super unterhalten. Er war zu lang aus meiner Sicht. knapp 3 Stunden ist halt einfach, da musst du schon eine Menge Sitzfleisch haben. Das ist auch zum Beispiel, wenn ich Filme gucke, privat. Ich mag zum Beispiel, ich weiß nicht, ob du den kennst, mit Kevin Costner, Wyatt Earp, den Film. Das ist ja auch so ein 3-Stunden-Ding so, und da denkst du dir so, oh, so privat so ein Ding gucken ist schon ein Brett.
Ja, musst du schon Bock drauf haben.
Ist halt, ist ein sehr guter Film tatsächlich, aber das ist für mich so ein Ding, vielleicht schaue ich den mal irgendwann nochmal, aber 3 Stunden ist schon,
ja, ist schon also heftig.
Eine 7,2, 7,3 würde ich dem unterm Strich gönnen.
Ich gehe vollkommen mit. Also er gehört halt einfach nicht so zu diesen absoluten Bringern in dem Franchise. Also, wie gesagt, gerade für mich der 5. sticht da mit dem 6. würde ich fast sagen, so fast den Gleichschritt noch am meisten raus. Den ersten habe ich für mich sehr hoch bewertet, weil der halt einfach insgesamt das Franchise halt begründet hat, auch wenn das natürlich, wenn man rückblickend drauf guckt, eigentlich der normalste dieser ganzen Filme ist.
Absolut, absolut, ja.
Und,
aber irgendwie auch niedlich. Also,
aber es ist halt auch irgendwie smart, ne, wenn man halt irgendwie so überlegt, dass, wo das mal hergekommen ist und wo wir jetzt enden, was das Ganze angeht.
Ja.
Deswegen, also ich sehe es genauso. Es ist klar, es ist halt so ein Film, wie du schon gesagt hast, Fans sind Arschlöcher, und da muss ich mich auch ein Stück weit dazu zählen. Vielleicht war auch meine Erwartungshaltung viel zu hoch, die der Film auch gar nicht erfüllen konnte, ne? Aber für mich haben sie einfach sich zu sehr verzettelt in dieser ersten Stunde. Es war zu verkopft, und das haben sie halt mit den anderen Filmen viel smarter gelöst halt einfach. Da haben sie einfach einen besseren Flow hinbekommen. Das haben sie hier bei dem 8. nicht geschafft. Ich muss ja auch sagen, als ich so direkt aus dem Kino raus bin, muss ich wirklich sagen, habe ich also zumindest die erste Hälfte als sehr, sehr schlecht empfunden. Und da dachte ich, schwierig, schwierig. Also das habe ich mir im Kinosaal schon gedacht. Aber ich habe dann so ein paar Nächte drüber geschlafen, jetzt auch im Hinblick auf die Podcast-Aufnahme. Ja gut, aber eigentlich, mein McGravy hat jetzt 4 Mission Impossible Filme gemacht und man muss halt schon ihm anerkennen, er hat halt jeden irgendwie einen anderen Vibe mitgegeben. Also jeder Film hat irgendwie auch wenn es jeder ein Mission Impossible Teil ist, hat immer irgendwo was Eigenständiges, sei es jetzt die Geschichte oder die reine Inszenierung her. Und das muss ich dem halt auch wiedergeben. Also das hat er schon gut hinbekommen. Also
und das und aber immer mit dem Stil.
Ja, also ja, genau. Stil aber es war immer du hast halt ne? immer irgendwie einen anderen Vibe gehabt. Ne? Der fünfte Rogue Nation, der war ja sehr sehr farbenfroh, sehr sehr bunt, sehr hell und alles. Der Fallout, der war eher ein bisschen düsterer gehalten. Der siebte war dann sehr natürlich und der hatte halt hier, wie man es halt auch schon gesagt hat, so ein bisschen schwermütigen Look und so ein bisschen. Ne? Und also das muss ich halt einfach auch den Macher so ein bisschen zugute halten. Also deswegen, also im ersten Impuls habe ich ihn schon ein bisschen schlechter empfunden, aber auch bei aller Kritik, die ich jetzt hier gesagt habe, es ist trotzdem immer noch ein geil inszenierter Film.
Ja.
Also das sind halt wirklich Filme und das schmerzt mir das jetzt schon zu sagen, wenn Tom Cruise vielleicht irgendwann mal sagt, er beendet die Karriere. Es ist halt einfach ein Filmemacher, der so sehr auf echte Sachen setzt und das alles, was irgendwie möglich ist, auch umsetzt und sich halt schon seit Jahren, seit Jahrzehnten jetzt mit der Mission Impossible-Reihe sein Leben aufs Spiel setzt, um uns geile Bilder zu liefern, um uns gut zu unterhalten. Und das ist einfach, das zeigt der Film halt auch wieder. Also, wenn ihr die Möglichkeit habt, den im Kino zu sehen, guckt den euch an. Das ist einfach Wahnsinn. Das sind Bilder, auch wenn die Story vielleicht manchmal Lücken hat, vollkommen klar, aber die Bilder sind schon wirklich der Wahnsinn.
Und dass er das alles selbst gemacht hat, selbst gemacht am Ende. Also selbst, die Stunts hat selbst gemacht.
Ja.
Was ich halt zum Schluss vielleicht noch sagen möchte, ist halt, es ist ja, muss man dazu ja auch sagen, vielleicht nicht immer einfach, Fortsetzungen zu drehen. Also das ist immer schwierig. Ja, immer. Und ich muss aber sagen, dass zum einen im John Wick-Franchise und jetzt hier im Mission Impossible-Franchise, dass die das recht gut hingekriegt haben, ohne irgendjemandem auf die Füße zu treten. Da hast du nie, du sagst vielleicht jetzt, naja, ist nicht so stark wie der davor, aber du sagst, du hast es nicht.
Nee.
Okay, du gehst nicht her und sagst, boah, was für ein Scheiß und so weiter. Also das, was das John Wick-Franchise machen, das ist das Mission Impossible-Franchise, es sind immer stabile Nachfolgetitel gewesen, was du zum Beispiel von Star Wars nicht behaupten kannst. Oder zum Beispiel, wo noch mehr Geld drin steckt, wo ein noch größerer Apparat dahinter steckt. Und nicht nur Star Wars, es gibt auch garantiert zig andere, die mir jetzt gerade nicht einfallen, wo die Fans sagen, das kann doch wohl nicht euer Ernst sein, was ihr jetzt gerade verhackstückt, so was in diese Richtung. Mhm. Ob das jetzt eine Serienfortsetzung ist oder weiß der Kuckuck. Irgendwie, man hat so eine Konstante in Mission Impossible.
Ja,
so.
Also seit Teil 4 qualitätsmäßig. Also würde ich der Reihe nie was absprechen. Also ich sehe halt, wenn man zu dem Film gerade jetzt, ich meine, vielleicht wird man da auch wohlwollender mit der Zeit, muss man auch ganz ehrlich sagen. Es ist relativ frisch jetzt nach Kinostart. Da ist man immer wahrscheinlich ein bisschen kritischer. Aber so in Gänze ist das schon völlig in Ordnung. Wie gesagt, es spielt ja auch immer so mit der eigenen Erwartungshaltung. Was erwartet man? Und man denkt ja auch immer selber, ja, jetzt müssen sie nochmal einen draufsetzen. Und jetzt müssen sie nochmal einen draufsetzen. Ne? Und das macht der Film in der Art und Weise, finde ich jetzt, nicht unbedingt. Also da waren halt, wie gesagt, andere Filme stärker, aber ich sehe halt trotzdem die Qualität. Also die Qualität ist definitiv vorhanden. Und ja, würde ich, glaube ich, auch so mitgehen. Also die John Wick-Reihe kann man da, glaube ich, auch mit reinrechnen, weil halt...
Ist eine Konstanz drin, eine gerade Linie.
Also ne? da ist jetzt zumindest nichts dabei, wo man sich denkt, oh, das ist jetzt hier eine absolute Katastrophe oder sowas. Ne? Also ist ja eh auch eine subjektive Wahrnehmung. Ne? Also bei John Wick zum Beispiel fällt mir der dritte Teil besser wie der vierte und sowas. Aber das ist ja trotzdem eine gute Qualität. Also wenn man auch mal denkt, wo der angefangen hat und wo der jetzt halt ist, das ist halt auch schon mal was. Ne?
Ja, du kannst es auch auf Star Trek münzen und so weiter. Ne? Da gibt es die sagen, hey, die finde ich voll geil, die neuen und so. Und dann gibt es Leute, die sagen, ja, die finde ich halt voll Mist. Aber das sind dann so die, die halt TNG also und so weiter ne halt dann gefeiert haben. Sag ich mal, ich persönlich zum Beispiel finde hier die neueren mit Chris Pine und so weiter, Carl Urban, ich finde die als Standalone für sich, finde ich die vollkommen in Ordnung.
Die sind solide, ja.
So und, ne, man kann ja trotzdem, die Alten auch feiern und die alten Serien und sowas. Da kann man ja trotzdem auch, ne?
Auf jeden.
Aber das sind dann Fans. Das sind dann
halt
zu machen.
Ja, deswegen, das, wie gesagt, diese ganzen Punkte, die wir jetzt auch ein bisschen so angesprochen haben, das ist ja jetzt auch nichts, was den Film deutlich schlechter macht oder sowas. Ja. Es ist halt immer so auf gewissen Ebenen halt, aber inszenatorisch ist der trotzdem eine Wucht. Also die Bilder, was man da alles sieht, Tom Cruise reißt hier wirklich einen ab. Er ist halt auch ein bisschen anders wie die Vorgängerfilme. Das muss man halt auch sagen. Da muss man sich auch ein bisschen drauf einlassen. Das muss man nehmen. Aber das ist ja auch irgendwo gut, wenn jeder Film so ein bisschen sein eigenes Merkmal hat. Und das hat dieser Film halt so. Und Enden, wie du schon gesagt hast, sind eh immer schwierig. Sei es jetzt Serien- oder Filmenden, wenn man Filmreihen zu Ende bringt oder sowas. Da wirst du nie jeden glücklich machen. Das wird immer Leute geben, die irgendwas zu bemängeln haben. Ne? Also da wirst du nie alle in ein Boot holen. Das ist einfach so.
Ja, und ich sag ganz ehrlich, mehr habe ich zu dem Film gar nicht Lust zu werden. Also ich habe alles gesagt, sag ich mal.
Auserzählt quasi.
Zu diesem Film. Ich glaube, alles andere würde sich nur wiederholen.
Ja, glaube ich auch.
Ich kann nur sagen, persönlich, ich war gut unterhalten.
Das geht das euch auch. Ja.
Würde dem auch jedem weiterempfehlen. Kurze Anekdote vielleicht aus meinem Kinoabend.
Ja, gerne.
Das war ganz witzig. Ich saß da, hab mich da hingesetzt und dann ging das dann in die Werbung quasi schon. Und da war das schon so, dann lief dann der Trailer von Wilhelm Tell.
Okay.
Ja, offensichtlich soll Wilhelm Tell verfilmt werden. Also der Mythos um Wilhelm Tell.
Okay.
Ob das jetzt fantastisch ist oder nicht, das muss man mal sehen so, ne? Aber dann, ich habe neben mir, ich denke mal, der wird vielleicht 3-4 Jahre älter gewesen sein als ich oder so, habe ich dann einen Dude sitzen gehabt, mit dem habe ich dann mich im Kino so ein bisschen angefreundet, so, ne? Ich habe da gesagt, der hat auch gesagt, die verfilmen jeden Scheiß. Ich so, ne? Habe ich mir auch gerade gedacht, so habe ich zu ihm gesagt, so gerade. Und der so, ja, echt, ey, das ist so. Und dann hast du das so ein kleines bisschen immer während des Films mit ihm so, mit ihm so unterhalten. So, hast du das gesehen? Das ist so, also, keine Ahnung, so. Und dann ging, dann, kurz bevor der Film losging, kam dann so ein genörziger Opa, mit so einer genörzigen Oma haben sie, also lass die, boah, ich schwöre, 75 oder so sind die okay, reingekommen, okay. Haben sich neben mich gesetzt und haben dann so gegrüßt. Ich so, ja, Und da meinte ihr Mann so, lass mal ein bisschen Platz zwischen den Leuten. Und dann sind sie, ja, gut, okay, die Omi ist aufgestanden, hat dann einen Platz neben mir gelassen, warum auch immer, ich weiß es nicht. Ja. Und dann ist so ungefähr eine halbe, dreiviertel Stunde im Film vorbei. Dann sagt der Opa, also so eine Scheiße, ja, gucke ich mir nicht weiter an. Also ich gehe jetzt, ich muss jetzt, ja, ich kann mir das nicht weiter angucken. Kommst du mit oder bleibst du sitzen? Aber ich gehe jetzt hier raus. Und dann ist er aufgestanden und gegangen. Und ich habe mich mit dem Dude, mit dem ich mich so angefreundet habe, was das denn jetzt? Was soll das denn? Ich meine, was hat er denn gedacht, dass der jetzt hier in einen Film reingeht? So, keine Ahnung. Und weißt du, heute führe ich die Hannelore mal aus in einen schönen Actionfilm. Ne? So.
Ja, gut.
Aber ich kenne die anderen Filme von vorher nicht so, ne?
Ja, vielleicht hat er mal den ersten gesehen, 96.
Ey, da ist mir auch gedacht, was ist das denn bitte für eine Aktion gewesen?
Ja, gut.
Also, das fand ich schon wild, ey.
Ja. Aber witzig halt, ja.
Das war
ja
witzig.
Gut, vielleicht waren sie zum ersten Teil im Kino und dachten, ach komm, jetzt gucken wir uns den Finale auch mal an.
Oh, also Mensch, kannst du dich erinnern, Mensch, den Tom Cruise vor 30 Jahren,
haben wir den gesehen? Ja.
Da wollen wir mal gucken, was der heute so macht.
Ja, rein, sweet. Ah, herrlich, gut. Ja. Die Anekdote hatte ich leider nicht, war relativ wenig bei uns im Kino, aber war okay. War auch relativ früh noch am Tag, muss ich auch dazu sagen.
Nee, bei uns war die Hölle los.
Oh, also, okay.
Bei ich uns bin echt war gespannt. Richtig viel also, los.
Wenn dann
so also du kannst im Prinzip sagen, also das war Kino 1, also das Größte sozusagen bei uns. Und ich habe mir die Karten online geordert und du konntest also quasi sehen, so der komplette Mittelteil war ausgefüllt.
Ja gut, ist ja also, ideal Platz.
Ja. Das war halt.
Ja, aber es
war
gut.
Schon ziemlich
Finde
voll.
Gut. Also, wenn die Kinos immer schön voll sind. Oder so voll wie möglich halt, ne? Also, für die Kinos.
Ja, die sollen ja auch ihr Geld verdienen. Die sollen ja auch ihr Geld bekommen, ne?
Logisch.
So ist das, ja.
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 Da haben wir es doch, glaube ich, relativ gut abgebunden. Zwar nicht so lang, wie der Film ist, aber so knapp die Hälfte haben wir gekriegt, glaube ich.
Da müssten wir aber jetzt noch ein bisschen. Da müssten wir jetzt noch ein bisschen improvisieren, sag
ja,
ich.
Ja, dann müssen wir den jetzt noch mal machen, du. Nee, aber ich glaube, ja, wie du schon gesagt hast, ansonsten würden wir uns nur noch wiederholen. Ich glaube, wir haben vieles Gute gesagt und wenn sich einiges zu kritisch angehört hat, mögen wir trotzdem den Film. Also ich hab den trotzdem auch in dem Wertungsbereich gelegt, wie du hast, so also um die 7. Kommt halt einfach so an diese ganz großen Erfolge, sage ich jetzt mal, für mich jetzt nicht so ganz ran, weil die halt einfach in Gänze ein bisschen runder waren wie der hier, aber es ist trotzdem halt gerade
Meckern auf hohem Niveau.
Das ist Meckern auf hohem Niveau. Und ich sage auch mal so, wer wahrscheinlich die ersten 7 geguckt hat, wird den sowieso gucken, egal was da drüber gesagt wird.
Also. Und das ist auch der Grund, warum Star Wars heutzutage noch Geld verdient. Ja, im Kino, sag ich mal, ne? Steht Star Wars drauf, oh, gehen wir mal rein, vielleicht wird's ja gut, ne? Und dann am Ende stehst du da, ach, war schon wieder kacke.
Ja, das ist in diese Richtung, ne? Gut, ich meine, da macht man natürlich jetzt ein Fass auf. Ich glaube, da könnte man locker noch 1,5 Stunden drüber reden, aber das müssen wir vielleicht dann mal zu einem anderen Zeitpunkt machen.
Ja, ich war bestimmt nicht das letzte Mal hier bei dir. Ja,
mit Sicherheit nicht, mit Sicherheit nicht. Ja, Tim, dann danke ich dir, dass du mit dabei warst. Bei dieser schönen Episode war es sehr, sehr schön, mit dir wieder darüber zu sprechen. Und wenn ihr natürlich mehr von Tim hören wollt, hört gerne bei Monstermythen Vollidioten rein. Seinem Podcast-Projekt, Link werde ich euch in die Shownotes packen. Und ansonsten hören wir uns dann nächste Woche wieder mit einer neuen Folge Flimmerkiste mit Marco, der Film und Serien Podcast. Danke, Tim, dass du mit dabei warst.
Gerne, ich habe zu danken. Ja. Und dann
bis zum nächsten Mal.
Bis denn, ciao.
Alles klar, macht's gut. Tschüss.